Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir rücken der neuen NBA-Saison immer näher und näher. Und das bedeutet, heute geht es los mit dem ersten Power-Ranking der Eastern Conference, dann nächste Woche Western Conference, dann die Awards und dann haben wir es geschafft, 3 Monate NBA-Pause. Und natürlich bin ich wie immer nicht alleine, ihr hört schon sein Er hat sich auch wieder dazu gesellt. Björn ist auch wieder am Start. Wie geht es dir, Mann?
Ey, was geht? Mir geht's super. Wir nehmen heute ein bisschen atypisch auf, denn wir nehmen heute mal an einem Nachmittag auf, was ungewöhnlich für uns ist. Normalerweise recorden wir eigentlich jeden Dienstag um 10 Uhr morgens. Das ist so genau unsere Recording-Zeit. Und jetzt heute ist es aber mal Montag 16.40 Uhr. Und dadurch ist die Energie irgendwie eine ganz andere. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich komme auch gerade schon vom Training. Normalerweise habe ich vor dem Pod jetzt nicht unbedingt Training gehabt. Das ist ganz merkwürdig. Aber ich glaube, die Folge wird trotzdem geil, weil wir machen Eastern Conference Power Ranking. Ich habe noch eine Starting Five mit dabei und ich bin sehr gespannt auf deine Picks bei einigen Teams. Wir haben gesagt, wir machen es folgendermaßen: Wir predikten quasi die Tabelle für die neue Saison. Also nach 82 Spielen sagen wir, sieht die Tabelle genau so aus. Und das ist spannend, weil es gibt einen Unterschied zwischen so sieht die Tabelle aus und das sind die stärksten Teams. Ja. Du könntest jetzt zum Beispiel sagen, ich glaube, Philly ist ein Finals-Team, aber Philly hat vielleicht nur ein Record under 6. Könnte theoretisch sein, je nachdem. Ja. Und da bin ich sehr, sehr gespannt und ich glaube, dadurch wird es auch eine geile Folge heute.
Auf jeden Fall. Also das sind unsere Kriterien, mit denen wir hier reingehen. Ich habe mir sogar zwischendurch mal so ein paar Siege aufgeschrieben, was ich denke, wie viel die Teams holen werden. Ich finde das im Westen noch viel, viel krasser als im Osten. Ob wir das dann aber jetzt jedes Mal dazu sagen, vielleicht wenn wir irgendwie in die Diskussion kommen und sagen, hey, ich denke, die sind an der 4 und die sind an der 3, dann kann man vielleicht ein bisschen gemeinsam auch nochmal auf die Tabelle gucken und vergleichen eben zum Vorjahr. Aber an sich ist das mal so die Herangehensweise. Der Keller wird bestimmt ganz lustig, wie jedes Jahr in der Eastern Conference. Da kann man ein bisschen seine Jokes machen. Wobei dieses Jahr, ehrlich gesagt, braucht man gar keine Jokes machen, weil da kommen der NBA-Draft zu dem, von dem, was wir jetzt beide auch so mitbekommen haben, auch abseits von Cooper Flagg, einfach ein starker ist. Also, wenn jemand da seinen eigenen Pick hat, oder auch nicht seinen eigenen Pick hat und der liegt bei den Oklahoma City Thunder, Clippers, dann könnte, ist es wirklich verrückt. Es könnte passieren, dass OKC Cooper Flagg bekommt, wenn irgendwie alles ganz verrückt läuft, aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Genau, für euch ganz kurz, ich war die letzten Tage, oder ich bin immer noch krank, aber meine Stimme ist wieder zurück. Ich habe meine Stimme tatsächlich komplett verloren. Deswegen,
Ich habe eine Sprachnachricht bekommen mit der verlorenen Stimme am ersten Tag. Und das war ein sehr, sehr heiserer Max. Also wirklich cool, dass es jetzt wieder funktioniert. Bin auch froh.
Ja, genau. Also das hatte ich auch ehrlich in diesem Stadium noch überhaupt nicht, dass meine Stimme eigentlich so gut wie weg war. Zwar auch mal ganz schön 2-3 Tage einfach die Klappe zu halten, ne? Aber wenn das dein Job ist, ist es nicht so ganz geil, wenn du dann ein paar Tage überhaupt nicht reden kannst.
Ich wollte gerade sagen, als Podcaster und YouTuber, bisschen schwierig, wenn die Stimme versagt. Aber jetzt ist sie ja zumindest wieder da. Du hattest vor der Aufnahme auch ein bisschen Bedenken, dass man das hört. Also ich sag dir ehrlich, man hört's nicht. Deswegen mach dir keine Sorgen. Wir powern jetzt einfach eine geile Folge durch. Und wir können wegen mir direkt in die Starting Five gehen, wenn du Bock hast.
Bitte, gerne.
Alright, dann fangen wir an mit einem Thema und mit einem Spieler, der in letzter Zeit einfach so gut wie gar nicht besprochen wird. Deswegen müssen wir hier heute mal über ihn reden.
Fängt er mit B an?
Was ist dein bisheriger Eindruck von Bronny? Wir haben jetzt Summer League gesehen, die sehr enttäuschend war. Wir haben jetzt 2 Preseason-Spiele gesehen. Für dich und für alle da draußen nochmal. 2 Spiele bei den Lakers in der Preseason bisher gemacht. Er hat 15 Minuten im Schnitt gespielt. Seine Stats sind 1 Punkt pro Spiel, 1,5 Rebounds, 0,5 Assists, 2,5 Turnover pro Spiel, 1,5 Blocks. Okay. Die Feldwurfquote ist 14%. Er hat bisher einen Wurf aus dem Feld getroffen von 7. Dreierquote liegt bei 0%, 0 von 2. Mein Eindruck bisher ist, der ist meilenweit von einem NBA-Spieler entfernt und langsam zeigt sich's immer mehr. Wenn du in der Preseason schon nicht mithalten kannst, wie soll es dann in der NBA-Saison funktionieren?
Was ich einfach auch verrückt finde, dass sein Dad mit 40 in 16 Minuten eine Statline hinlegt. Ich glaube, es war irgendwie 19, 5, 4. 2 von 3 from downtown, keine Ahnung, 7.
Ja. Monsterblock gegen Devin Booker.
Monsterblock, also wirklich, wo du dir so denkst, okay, Mann, das ist der All-Time-Great-Dad und das ist...
Der Sohn.
Der Sohn, genau richtig, der einem halt auch leid tun kann. Also der Druck ist unglaublich groß und wenn du dann natürlich auch in den ersten Spielen keine wirklichen erfolgreichen Aktionen mit dabei hast, der hatte natürlich jetzt im ersten Spiel diese 3 Blocks, da wurde dann so ein bisschen draufgegangen, um so ein bisschen natürlich vom fehlenden Scoring abzulenken, aber ich glaube, so wie du es gerade eben gesagt hast, ist es glaube ich schon treffend, er ist meilenweit entfernt, ein NBA-Spieler zu sein, er kommt mit der Intensität nicht klar. Ich glaube, er ist einfach komplett überfordert mit allem. Auch wenn man ihm das in den Pressekonferenzen, finde ich, gar nicht so anmerkt. Aber auf dem Feld selber einfach fehlt ihm einfach die Ruhe, das Skillset, die richtigen Abschlüsse. Dann hat er, glaube ich, gestern hat er jetzt ein Field Goal getroffen. Das hat er nicht gezählt. Das war ein tiefer Zweier. Also irgendwie, aber was, wo sind wir denn angekommen, wenn man schon so sagen muss, oh man, schade, dass dieser tiefe Zweier in der Preseason nicht gezählt hat, damit Bronny so endlich mal ein Field Goal trifft. Ja, deswegen, ich bin gespannt, ob man ihn beim Season Opener sehen wird, ob er trotz allem diese, ob sie diesen Moment mitnehmen, weil das, was heute gepostet wurde, Bronny und LeBron das erste Mal auf dem NBA-Parkett, ja, ey, wir sind in der Preseason, das zählt nicht. Und wir beide haben ja gesagt, eigentlich darf sich die NBA diesen Hype nicht entgehen lassen. Ne? Aber auf der anderen Seite sage ich dir auch, wird da ein erfolgreiches Play bei rausspringen, wenn Bronny James 5 Minuten auf dem Feld steht?
Das ist auch wirklich mein Bedenken. Die spielen in der Opening Night gegen die Timberwolves und es wäre wortwörtlich den Spieler den Wölfen zum Fraß vorwerfen.
Ja.
Weil das, was ich vor allem gerade sehe, ist, dass er mit dem Speed und mit der Athletik, mit der Physis von diesem Spiel einfach nicht mithalten kann. Und nochmal, wir sind in der Preseason. Also wie viel krasser von der Intensität her ist bitte ein Regular-Season-Game im Vergleich zu Preseason?
Und auch noch ein Opener.
Genau, ein Opener. Die Timberwolves, die hungrig sein werden. Es gibt bestimmt, du hast zwar keine Patrick Beverleys mehr in der Liga, aber es gibt bestimmt irgendwelche NBA-Spieler, die sich zur Mission gemacht haben. Ich nehme Bronny aus diesem Spiel.
Und auf jeden Fall, dem ist das komplett egal. Der sagt, ja, aber ich fress dich.
das kann schon sein, aber ich meine eher so in die Richtung, wie Patrick Beverley damals Lonzo Ball auf den Sack gegangen ist.
Ja.
So richtig drüber und eklig. Da wird es auch den einen oder anderen geben. Und es wäre alles gar nicht so schlimm, weil alle bringen immer das Argument, ja, aber er ist der 55. Pick, warum schaut ihr da überhaupt so genau hin? Der Grund dafür ist ganz einfach, dass die Lakers gesagt haben, er wird spielen und dass die Lakers seinen Vertrag garantiert haben. Und normalerweise garantierst du den Vertrag von einem 55. Pick eben genau aus diesem Grund nicht, weil du nicht weißt, ob er in der NBA klarkommen wird. Und ich werfe jetzt mal die These in den Raum. Ich weiß nicht mal, ob Bronny ein besonders guter G-League-Spieler wäre. Also ich glaube, der kann G-League spielen. Ich glaube aber nicht, dass er besonders gut wäre oder herausstechen würde, so dass du sagst, boah, der muss sofort zurück in die NBA, wie zum Beispiel Dennis Schröder hat G-League gespielt. Wenn du dir Dennis G-League Highlights anguckst und die Stats checkst, dann verstehst du, warum er in die NBA gehört. Oder bei anderen Spielern auch. Und bei Bronny, ich sehe es null gerade. Es ist wirklich von seinem Stellungsspiel, wie er im Pick-and-Roll spielt. Er checkt das Spacing auch nicht. Und ich bin aber voll bei dir. Ich glaube, der ist einfach unfassbar nervös. Ich glaube, der ist extrem überfordert mit der ganzen Physis des Spiels. Und dann hat er aber wirklich, wie du sagst, einen richtig guten Charakter. Nämlich in Pressekonferenzen merkst du davon nichts. Der ist immer reflektiert, der ist immer ohne Ego. Der sagt immer die richtigen Dinge und du glaubst ihm das auch. Also der wirkt sehr selbstsicher eigentlich, ohne Ego. Aber ich finde, bisher hat er in der NBA gar nichts zu suchen. So leid es mir tut, weil... Schau mal, wir sind mit dem ja gefühlt aufgewachsen. Also seit LeBron in der NBA ist, hat er Bronny. Und seitdem kennst du den ja auch irgendwie als Anhängsel von LeBron oder als einfach seinen Sohn. Deswegen, ich will ja überhaupt nicht, dass der scheitert im Leben. Aber er ist kein NBA-Spieler, ey, so leid es mir tut.
Stand jetzt ist er da auf jeden Fall weit von entfernt. Es gibt ja Gott sei Dank noch ein paar Preseason-Games, aber...
Da explodiert er jetzt voll. 20 Punkte.
Ja, ich glaube, die Lakers müssten auch einfach mal schauen, dass sie irgendwie, es ist natürlich auch verrückt, dass du das dann für so jemanden machst, aber dass du Plays aufzeichnest, die zu leichten Punkten führen, zu leichten Layups, zu einem Cut oder sowas. Irgendwas, wo Bronny James erstmal Rhythmus finden kann, bevor er in irgendwelche One-on-One-Pull-Up-Jumper geht, so, die er halt aktuell überhaupt nicht trifft. Aber
oder das Handoff. Er hat den Handoff mit LeBron für einen Dreier.
Mhm.
Das war eigentlich dann ein offener Wurf, aber da stehst du wahrscheinlich auch so, was passiert hier gerade? Mein Dad hat mir gerade einen Handoff gegeben, der greatest of all time, und ich muss jetzt hier einen Dreier werfen. Da zittert natürlich die Hand. Ja, ja, bleiben wir mal gespannt, aber bisher muss man sagen, der Einstand in der Preseason bisher nicht so gut gelaufen. Nächste Frage, du hast es vorhin schon erwähnt, der Draft-Jahrgang 2025. Ich frage dich jetzt gar nicht bezüglich der Spieler, sondern ich frage dich was anderes, weil ich glaube, dass wir das später auch haben werden, wenn wir über das Power-Ranking reden. Was hältst du eigentlich mittlerweile als jemand, der die NBA natürlich auch sehr, sehr eng verfolgt, genau wie ich, was hältst du von Tanking? Hast du ein großes Problem damit oder sagst du mittlerweile, das gehört halt zum Spiel und was soll Brooklyn denn machen? Sollen die jetzt ums Verrecken versuchen, kompetitiv zu sein, nur um ihren eigenen Draftpick zu verkacken, wo die ja sowieso keine Chance haben auf irgendwas? Also ist das so schlimm, dass Teams tanken?
Ich finde, es gibt halt schon die offensichtliche Art und Weise zu tanken, wo ich dann sage, das muss nicht unbedingt sein, dass man dann wirklich Minuten und Rotationen so extrem anpasst, dass man es halt auch einfach merkt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir im Osten so ganz unten im Keller, dass wir uns da ziemlich einig sein werden, wer da so sich so rumtummelt. Und wenn es am Ende dann der Saison dann vielleicht irgendwie nur noch 10, 15 Spiele sind, dann sagen die Teams da unten, geht's aber gerade LaMelo Ball nicht mehr ganz so gut und Jordan Poole und Kyle Kuzma, die haben jetzt aber schon frühzeitig ihren Urlaub gebucht. Ja, dann kannst du halt da gefühlt nichts dagegen machen. Ich find's, ja, du weißt eh nicht, was in der Lotterie bei rumkommt. Schau mal, jetzt haben die Atlanta Hawks dieses Jahr mit was für einer Prozent Wahrscheinlichkeit war es nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr.
Dieses Jahr?
Dieses Jahr, genau, haben sie den Number One Pick bekommen. Und
Risa Shea.
Also deswegen, du weißt ja auch am Ende gar nicht immer, ob das Tanking so belohnt wird. Du kannst natürlich deine Chancen da ein klein wenig anheben. Aber ja, ich finde Tanking an sich jetzt nicht super schlimm, außer jemand würde jetzt wirklich von Spieltag Nummer 1 sagen, absichtlich fahren wir einfach ganz komische Rotationen, wir lassen Spieler raus. Ich würde, glaube ich, erstmal die erste Saisonhälfte würde ich es einfach laufen lassen, wenn ich ein Team habe, wo ich sowieso weiß, das ist nicht so gut. Und dann würde ich in der zweiten Saisonhälfte vielleicht schauen, ob ich dann nochmal ein bisschen mehr rumprobiere und das dann quasi so unter dem Schleier hängt. Ja, ich probiere ja aus, aber eigentlich ist mein Ziel Tanking. Ich find's nicht so schlimm. Außer ein Team macht es irgendwie 4, 5 Jahre hintereinander absichtlich. Dann würde ich es ein bisschen nervig finden.
Philly.
Und hat trotzdem nicht funktioniert.
ja gut. Ich glaube, also ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass die irgendwie ihre Arena auf einem Tierfriedhof oder so gebaut haben und deswegen für immer Pech haben. Weil,
vielleicht wollten sie auch deswegen umziehen. Hast du die Gerüchte mitbekommen die letzten Wochen, dass die Philly verlassen wollten?
Ja. Ah, was? Okay. Ja, nee, habe ich nicht mitbekommen.
Aber wurde dann wieder auf Eis gelegt.
Ich glaube, das lassen die Philly-Fans nicht zu. Ich glaube, die halten die Franchise da. Ja. Aber dieses absichtliche Verlieren, das haben ja wirklich die Sixers damals zur Mitte der 2010er perfektioniert. Und dann aber halt so bestraft zu werden mit 3 Top-Picks in Ben Simmons, Markelle Fultz und Jahlil Okafor, die alle nicht mehr spielen können oder gar nicht mehr spielen, das ist schon echt krass innerhalb von ein paar Jahren. Ja. Übrigens, die Chance von den Hawks, den Number One Pick zu bekommen letzte Saison, war 3%.
Ja.
Ja. Also du kannst auch, klar, 3% sind 3% und manchmal treffen dann eben genau die ein. Okay. Nächste Frage. Habe ich sehr gelacht. Letzte Woche, sie wurde gestellt bei Gemischtes Hack und ich dachte mir, ey, die bringe ich mit hierher, weil die ist einfach witzig.
Okay.
Was ist das beste Werkzeug? Das finde ich eine richtig geile Off-Topic-Frage.
Das beste Werkzeug?
Ja.
Das ist echt eine coole Frage. Was für ein Werkzeug verwendet man echt regelmäßig?
Ja, oder einfach, welches findest du auch am coolsten zu benutzen? Also wenn du jetzt sagst, ich benutze immer einen Schraubenzieher, aber mein Favorite ist der Hammer, dann sag Hammer.
Mhm. Also ich muss sagen, ich hab tatsächlich so einen Schraubenzieher mit so einem Kästchen, wo die ganzen Aufsätze drinnen sind.
Stark.
Und ohne den hätte ich schon manchmal echt Probleme gehabt, weil mittlerweile gibt es so viele unterschiedliche Schrauben, Das Sofa hat dann wieder eine ganz andere Schraube als dein Computer und dann hast du wieder, keine Ahnung, der Küche, die Steckdose hat dann wieder so eine kleine Schraube, wo du denkst, okay, wer hat, ja, wobei, das hat fast jeder irgendwie zu Hause. Schraubenzieher ist wahrscheinlich auch das, was ich am häufigsten in meinem Leben verwendet habe. Ansonsten Werkzeug, ich überlege gerade, was haben die Jungs da geantwortet? Es gibt so viel Werkzeug.
Also ich glaube, es gibt schon für die meisten so eine tighte Big Three. Also du würdest wahrscheinlich immer sagen Schraubenzieher, Zange und Hammer.
Hammer,
das
ja.
Das ist, würde ich sagen, die Big Three mit der höchsten Usage. Die niedrigste
Usage. Die Big Three der Handwerker, geiler Podcast-Titel. Yeah.
Ich habe mir überlegt, der Jokic unter den Werkzeugen ist auf jeden Fall eine Zange. Weil die Usage ist klein, du brauchst nicht so oft eine Zange, aber wenn du sie benutzt, sie liefert einfach. Du kannst nicht mit einer Zange irgendwas falsch machen. Die greift das Ding so, wie du es brauchst und fertig.
Ja.
Also die kann das einfach, Schraubenzieher kann auch mal reinscheißen, wenn man nicht so diese Aufsätze hat wie du, weil dann stehst du da mit deinem Kreuzschlitz und das Ding hat aber keinen Kreuzschlitzkopf und dann kommst du da nicht rein oder es ist zu breit und du kommst nicht rein, dann hast du direkt Probleme.
Das stimmt. Hast du eins, wo du sagst, okay, das wäre dein Favorite, oder hast du gerade mit den drei in deine...
Also das Erste, was mir in den Kopf kam, war wirklich die Zange. Ich dachte mir, eine Zange ist so ultra geil einfach, weil die einfach so perfekt ist für das, was sie machen muss. Ich bin aber bei dir, höchste Usage bei mir zu Hause wäre auch safe Schraubenzieher. Und was bei mir zu Hause dann eingeworfen wurde, ist Imbusschlüssel. Mhm. Auch super stark, gerade wenn du viel so Ikea-Möbel baust, da immer diesen Imbusschlüssel und dann diese finalen Drehungen, bis es sitzt, das ist schon ein geiles Feeling.
Ja, ich weiß nicht, ob das ein Handwerkszeug ist, so per se, aber wenn man es schon ein paar Mal in seinem Leben gebraucht hat, Sauglocke, wenn irgendetwas nicht abläuft, wenn irgendetwas nicht abläuft, keine Ahnung, Badewanne, Haare von der Freundin sind irgendwie drin und dann denkst du dir so, Alter, das Wasser steht nur noch, dann bist du echt happy, wenn du eine Sauglocke zu Hause hast und dann drückst irgendwie dreimal drauf und denkst dir, ist
das
auch
ist
mal wieder...
Witzig.
Ja,
Sauglocke
genau.
Auch stark.
Ist echt eine geile Frage.
Ja, da dachte ich mir, ich habe die gehört und dachte sofort, ey, die schreibe ich auch für den Pott, weil die irgendwie was Witziges aufmacht. Okay, wir machen gleich zwei Off-Topic hintereinander und dann geht's wieder NBA-lastig. Welche komische Angewohnheit hast du im Gym? Irgendeine Sache, wo du sagst, ey, warum mache ich das eigentlich jedes Mal? Es braucht man nicht. Oder du benutzt irgendein Gerät auf eine bestimmte Art und Weise, obwohl du weißt, man benutzt es eigentlich anders, aber für dich passt es einfach besser. Oder eine Übung, die eigentlich lächerlich aussieht, aber du weißt genau, ey, die trifft halt genau den Muskel, den ich trainieren will.
Mhm. Also manchmal denke ich mir tatsächlich, warum ich so viel Bankdrücke mache, obwohl ich eigentlich weiß, dass ich die Muskeln nicht perfekt treffe, aber das ist, da gewinnt
ich glaub,
man mir
das
einfach...
Ich glaube, das geht jedem so.
Ja, ich glaube, da gewinnt einfach der Spaßfaktor über, ich bin kein Bodybuilder, ich will halt auch Spaß im Gym haben. Das ist so eine Sache. Dann eine Angewohnheit im Gym, die ich habe, ist... Das ist echt eine komische Angewohnheit. Ich weiß nicht, warum, weil ich das ja im echten Leben auch nicht mache. Wenn ich im Gym jemanden sehe... Und der gibt mir die Hand, und ich kenne ja auch einige im Gym, dann gehe ich danach zum Desinfektionsspender und mache mir die Hände sauber. Und das mache ich draußen ja nicht. Also, wenn ich irgendjemand, ich weiß nicht, warum ich das im Gym mache, aber mein Kopf sagt mir irgendwie, wenn ich jetzt weiter trainiere, ich fasse danach ja direkt die Hand an, auch wenn ich die Hände desinfiziert habe. Das ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Aber das passt eigentlich perfekt zu deiner Frage. Das ist eine Angewohnheit, die ergibt einfach überhaupt keinen Sinn. Aber ich muss mir danach einfach die Hände desinfizieren, weil ich mir sonst denke, jetzt kann ich mich nicht mehr aufs Training konzentrieren. Mhm. Ja, das ist so eine Angewohnheit.
Sehr stark, weil meine hat auch mit Desinfizieren zu tun. Und es macht wirklich absolut gar keinen Sinn. Wenn ich ins Gym gehe, dann ist mein erstes Ding immer, dass ich so ein Intervalltraining mache auf dem Fahrrad, um warm zu werden. Und immer bevor ich da hingehe, desinfiziere ich dieses Fahrrad. Und wenn ich fertig bin, desinfiziere ich nochmal diesen Lenker und alles, wo halt meine Hände waren und wahrscheinlich vorher von auch jemand die Hände waren. Danach siehst du mich aber durch dieses ganze Gym laufen. Hantelbank, die Hantel, die Klimmzugstange. Meinst du, da fasse ich irgendwas zum Desinfizieren an?
Ja,
Maximal laufe ich vielleicht mal an so einem Spender vorbei und sprühe mir das kurz in die Hand und verwische das, damit ich wieder ein bisschen desinfiziert bin. Aber das macht überhaupt keinen Sinn, dass ich das nur bei der einen Sache mache. Aber aus irgendeinem Grund ich weiß nicht, ob ich mich da beobachtet fühle, weil da halt so viele Leute sind und sich, aber das macht auch keinen Sinn, weil hinten stehen genauso viele Leute bei der Langhantel und so.
Ja,
und da macht es keiner und da mache ich das auch nicht. Und das ist mir neulich aufgefallen im Gym und dann dachte ich mir, ey, du gehst auch so viel wie ich, dann haben wir da bestimmt ähnliche Erfahrungen.
Auf jeden Fall. Bist du jemand, der im Gym duscht oder bist du jemand, der lieber zu Hause duscht?
Never. Ich dusche auch im Gym duschen.
Ich dusche auch immer. Nicht, weil ich es hasse per se, sondern weil ich immer keinen Bock habe, alles mitzunehmen. Duschshampoo, Badeschlappen, Handtuch, frische Unterwäsche. Ey, so, ich gehe einfach in meinen dreckigen Klamotten nach Hause, hau mich in die Dusche, fertig, aus die Maus, hab alles zu Hause. Okay.
Ich weiß auch nicht, wie es bei dir so ist im Gym, aber also manche Gyms, da hast du echt das Gefühl, du bist in der Knastdusche gelandet. Und wenn dann da nur 2, 3 frei sind und dann hatte ich teilweise die Situation, dass ich da anstehen muss für die Dusche und dann habe ich irgendwann gesagt, weißt du was, nee, ich werfe mir einfach wieder ein Hoodie über. Meistens laufe ich dann in Shorts raus, selbst wenn Winter ist, aber ich habe dann ein Hoodie drüber, fahre nach Hause und dusche da.
Ja.
Ich dusche überhaupt nicht gerne im Gym. Okay, geil. Das waren 2 Off-Topic-Fragen. Jetzt haben wir einen Start-Bench-Cut. Startbench-Cut, sehr beliebte Rubrik und wir machen die Lakers Edition. Startbench-Cut, Bronny macht mehr als 10 NBA-Spiele, Dalton Connect wird Rookie of the Year, die Lakers brauchen kein Play-In, um in die Playoffs zu kommen.
Das ist sehr, sehr stark. Also, nach dem, was wir aktuell von Bronny James sehen, glaube ich nicht, dass es für 10 NBA-Spiele reichen wird in dieser Saison. Mhm. Auch wenn er der Sohn von der LeBron James ist, deswegen würde ich das nach Ausschlusskriterium tatsächlich cutten. Dass Dalton Connect Rookie of the Year wird, da haben wir beide tatsächlich ja erst vor kurzem drüber gesprochen. Mhm. Ich glaube allerdings, dass die Konkurrenz da auch nicht ohne ist. Mit Zach Edey haben wir genannt, du hast noch Rob Dillingham mit reingeworfen, eventuell wen wir auch komplett vergessen haben bei den Bulls, vielleicht bekommt der viele Minuten, Mattas Buzelis.
Ja, genau, habe ich jetzt auch gesehen.
Genau. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, ich meine, wenn für die Lakers alles super gut läuft und JJ Redick als Head Coach funktioniert, LeBron und AD bleiben komplett fit, andere Teams sind vielleicht auch am struggeln, vielleicht schafft man es irgendwie, dass man sich knapp in die Playoffs rettet, direkt an der 6. Deswegen würde ich sagen, das starte ich. Ich benche Dalton Connect als Rookie of the Year Kandidat. Und Bronny, I'm sorry, aber 10 NBA-Spiele, das würde mich schon stark wundern, wenn das, wenn JJ Redick das macht.
Yeah. Okay, ich gehe mit. Ich glaube, dass die Lakers es packen können ohne Play-In dieses Jahr. Vor allem, weil einige West-Teams schlechter geworden sind oder wir den Fit zum Beispiel von Randall nicht genau kennen bei den Timberwolves. Wird das gut funktionieren oder nicht? Wie sieht dann die Bilanz aus? Ich finde, die Nuggets sind schlechter geworden, die Clippers sind schlechter geworden. Also da ist schon ein Spot für die Lakers auf jeden Fall. Ich würde 10 Spiele, ich habe es mir da halt selber schwer gemacht, weil das ist echt so genau die Grenze, wo ich sage, ey, über 82 Spiele, dass wir Bronny mal sehen hier und da. Auf der anderen Seite glaube ich, wenn du Bronny viel spielen lässt, dass du dann nicht in Playoff-Modus bist.
Das
deswegen,
stimmt.
Ja, gib mir auch Dalton Connect auf der Bank. Ist, glaube ich, ein ganz guter Underdog-Pick für den Rookie of the Year. Und ja, Bronny, 10 Spiele. Wirkt jetzt nach den beiden Preseason-Games doch ziemlich viel auf NBA-Niveau für ihn.
Ja, auf jeden Fall auch, weil die Bank der Lakers ja auch den einen oder anderen Spieler hat, der eigentlich auch entwickelt werden soll und ja viel mehr Potenzial mitbringt, wie zum Beispiel Max Christie. Tut mir leid, aber du musst eigentlich dich drum kümmern, dass sich ein Max Christie entwickelt und nicht, dass sich ein Bronny James entwickelt. So, Stand jetzt zumindest.
Ja. Okay, das war meine letzte Frage und jetzt haben wir noch eine Supporterfrage von zufällig Mattes. Nicht Buzelis, aber unser Mattes. Moin aus dem Norden. Glaubt ihr, dass Chris Paul sich gerade denkt, boah, geil, also hier bleibe ich jetzt noch so lange, bis Wemby mir einen Ring holt, dann kann ich mit 46 in Rente gehen. Was sagst
also in
du
8 Jahren wäre das. Jetzt ist Chris Paul 38.
Genau.
Wemby ist in 8 Jahren dann gerade in seiner Prime.
39, by the way.
No, 39. Nein, ich glaube, dass Chris Paul einfach vom Kopf her jetzt gesagt hat, es ist einfach so, und wir beide haben auch in einem der letzten Pods erst drüber gesprochen, es gibt kein Team mehr, wo du sagst, da kannst du hingehen und Ring chasen. Die NBA ist mittlerweile so ausgeglichen über die letzten 5 Jahre, 5 unterschiedliche Champions. kannst natürlich sagen, du gehst zur OKC oder zu den Boston Celtics, hast du jetzt wahrscheinlich aktuell gerade die höchste Chance. Aber ich denke, Chris Paul weiß einfach, das ist eine Franchise, die ist organisiert. Da läuft alles gesittet ab. Die hat einen super Ruf. Mit Popovic vielleicht auch zusammen nochmal ein bisschen Oldie Smalltalk, in Anführungsstrichen, Wemby in seiner Entwicklung zu helfen. Ich glaube, dass Chris Paul da einfach richtig Bock drauf hat. Und ich denke nicht, dass der auch noch irgendwie ansatzweise jetzt an den Ring denkt. Und das ergibt auch keinen Sinn, weil die Spurs auch mit Wemby mindestens noch 4 Spieler davon entfernt sind, um ein Contender zu sein. Ja, aktuell muss man ja überhaupt erstmal mal schauen, ob wir beide sie im Westen, ihr vielleicht ins Play-In irgendwie reinbekommen. Aber deswegen, um die Frage zu beantworten, ich glaube nicht, dass, auch wenn die Frage lustig ist, denke nicht, dass Chris Paul das denkt.
Nee, also ich weiß auch nicht, wie lange CP3 noch spielen kann, weil er ist schon deutlich verletzungsgeplagt als jetzt beispielsweise in LeBron. Ich habe auch viel drüber nachgedacht, dass er bestimmt als eins der größten Basketball-Genies, was wir hatten die letzten 20 Jahre oder seit 2005 ist er in der Liga. Ja, kommt jetzt auch in seine 20. Saison. Ich glaube einfach, dass der richtig Bock hat, mit Popovic 1-2 Jahre zu verbringen. Mhm. Ich glaube, diese Nähe mit so einem weiteren Basketball-Genie, ich glaube, dass dir das unglaublich Spaß macht. Und dein Ring-Chasing-Punkt ist sehr, sehr gut. Es gibt halt keine Warriors mehr, es gibt keine Lakers mehr von früher, wo du sagen kannst, okay, ich gehe jetzt zu dem Team und da ist meine Chance am höchsten, dass ich gewinnen werde. Du kannst die Thunder nennen, ja, aber die Thunder haben noch nie was gewonnen. Die sind zwar stacked ohne Ende, aber jetzt gehst du dahin, hängst mit den ganzen Vorschülern da ab und am Ende gewinnst du nicht mal, am Ende gewinnst du dann nicht mal irgendwas. Oder du gehst jetzt zu den Celtics und erwischst zufällig die Saison, wo das jetzt alles auseinanderbröckelt, weil die nicht mehr hungrig genug sind. Man weiß es nicht. Keine Ahnung. Sprechen wir auch gleich nochmal drüber, was mit den Celtics ist, jetzt wo sie einen Titel gewonnen haben. Ich bin bei dir. Also der weiß, seine Zeit ist vorbei. Ich habe aber auch mittlerweile den Gedanken wirklich bei einigen Spielern und Chris Paul ist da ganz weit vorne dabei. Ich finde, Chris Paul ist einfach kein Spieler, wo dieses Argument zählt von, ja, aber der hat keinen Ring gewonnen. Mhm. Also weil der ist so gut gewesen bis zu einem sehr hohen Alter, dass, glaube ich, jeder von uns weiß, hätte Chris Paul einmal das richtige Team gehabt, dann hätte der auch die Finals gewonnen. Also kannst du mir doch nicht erzählen, dass wir denken, Chris Paul ist kein Championship Point Guard. Das ist wirklich einer der wenigen, wo ich sage, ey, wenn der ohne Ring retired, der hat für mich trotzdem Ring. Der ist einfach ein goated Point Guard, so fertig.
Ich behaupte, wenn du Chris Paul in so einer Prime in die letzten 5 Teams steckst, gewinnst du mit allen 5 Teams auch den Titel. Ganz easy.
Also, ja, auf jeden Fall. Vor allem so ein Team wie die Nuggets. Stell dir mal die Nuggets mit Prime Chris Paul vor, oh mein Gott.
Das wäre auf jeden Fall interessant. Super. Ja. Toller Spieler, manchmal auf dem Feld, ein kleines A-Loch, aber
for sure,
genau, aber ich glaube an sich einfach ein super Mentor und hat aus ganz, ganz vielen Spielern wirklich das Beste rausgeholt. Auch unter anderem aus Dennis Schröder bei seiner Zeit bei OKC, da hat er mit das beste Jahr bei den Houston Rockets. Ja, Chris Paul hat mittlerweile auch schon. Nach den Clippers ging es ganz schön rund. Chris Paul war schon bei vielen Teams. Warriors war er auch. Jetzt ist er bei den Spurs. Ja, da habe ich bestimmt noch ein paar. Für 2 Minuten war er mal bei den Washington Wizards.
Stimmt.
Da hat er dann wahrscheinlich echt gesagt, also Leute, ich bin ja für alles zu haben, aber wenn das meine Station ist, dann retire ich doch lieber gleich.
Ey, du hast es ja jetzt gesehen bei Tyus Jones, der hat ein Jahr den Point Guard gemacht und Washington hat gesagt, Leute, ich gehe selbst fürs Minimum nach Phoenix, bevor ich noch ein Jahr Washington machen muss.
Ja.
Zahl mir 3 Millionen, der ist locker 15, 20 Millionen im Jahr wert. Der hat gesagt, zahl mir 3 Millionen, ich gehe nach Phoenix, danke.
Der hat bei Phoenix angerufen und hat gesagt, hey, ich habe ein Angebot für euch. Ich gebe euch 2 Millionen und ihr nehmt mich dafür auf, okay? Das ist doch ein fairer Deal.
Ihr müsst mich gar nicht zahlen, okay, Leute? Ja, genau. Ich komme for free.
Oh, Mann.
Ja, okay, das war die Starting Five. Genau, und wie gesagt, Shoutout an alle Patronen. Die letzte war eine Patronenfrage. Ihr bekommt da den Podcast immer einen Tag vorher, nämlich schon am Dienstag und komplett werbefrei. Und ihr bekommt immer am Samstag noch eine Zusatzfolge, wo Max und ich mindestens immer eine Stunde lang viele, viele Fragen von euch beantworten. Es ist eine coole Community, die wir da haben. Über 1000 Patronen sind dabei. Wenn ihr am Start sein wollt, checkt gerne die Shownotes, patreon.com/das5te Viertel. Da findet ihr es. Und dann hört ihr uns 2-mal die Woche. Und wie gesagt, einmal schon am Dienstag und werbefrei.
Genau. Vielleicht kommt auch noch der ein oder andere Boni die nächsten Wochen mit dazu. Das lassen wir euch dann aber wissen, weil ja, wir natürlich auch sehr, sehr dankbar sind über finanzielle Unterstützung. Deswegen lasst euch da überraschen. Es lohnt sich aber auch so einfach schon alleine, weil man es einen Tag vorab hören kann und vor allen Dingen werbefrei. Okay, dann gehen wir rein in unseren Osten. Erstmal verschluckt. in den Osten. Und beginnen mit den, ich würde sagen, erstmal mit den Teams, die einfach, egal wie man sie jetzt, glaube ich, analysiert, keine große Chance haben werden, um das Play-In mitzuspielen. Vielleicht so an den Positionen 11, 12 können wir mal gemeinsam schauen. Aber ich fange einfach mal an, wen ich jetzt tatsächlich an der 15 habe, weil ich an dieses Team überhaupt nicht glaube. Ich glaube, sie holen sich die rote Laterne. Ich finde, die haben keine gute Struktur. Sie haben kein schönes Spacing. Ich bin super gespannt auf die Rollenverteilung. Damit habe ich vielleicht schon ein bisschen, weil Björn und ich schon ein paar Mal drüber. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass die Washington Wizards den letzten Platz holen werden in der Eastern Conference. Auch wenn dieses Team von den Namen her eigentlich ganz coole Namen auch mit dabei hat, unter anderem mit dem Brockton, mit dem Jordan Poole, mit dem Kyle Kuzma. Ich glaube einfach überhaupt nicht an dieses Team. Ich glaube nicht an deren Defense, ich glaube nicht an deren Offense. Und deswegen habe ich die Washington Wizards an der 15. Wen hast du da?
Okay. Ich habe sie an der 14. Ich sag kurz auch was zu den Wizards. Also für mich sind sie im vollen Rebuild-Modus. Die setzen auf Kuzma und Poole, die beide keine Franchise-Player sind, offensichtlich. Ja. Kuzma hat noch irgendwo einen Wert, weil sein Vertrag ganz gut altert. Der von Jordan Poole altert einfach nur, aber nicht gut. Das ist ein sehr, sehr schlechter Vertrag, den keiner haben will. Das heißt, die Wizards sitzen auch so ein bisschen auf diesen Verträgen fest. Die Starting Five ist interessant. Du hast Brockton, du hast Poole, du hast Sadiq Bey, den ich gerne mag, Kuzma und dann Valanciunas auf Center. Das ist eigentlich ziemlich okay, so von den Namen her. Aber zum einen kommt dahinter nicht viel und zum anderen, für mich ist das einfach nur ein zusammengewürfelter Haufen. Das sind einfach nur Überbleibsel, auslaufende Verträge, wo es einfach nur darum geht, ein Rebuild zu starten. Und die Wizards müssen auch wirklich schlecht sein, weil die Wizards haben nur einen ihrer First-Rounder oder nur einen First-Rounder, der gehört ihnen selbst und der ist 1-10 protected. Das heißt, wenn sie in der Lottery an Nummer 11 gehen würden, dann hätten sie nicht mal einen First-Round-Pick für die neue Saison. Und deswegen, die müssen einfach die Chance so hochschrauben, wie sie nur können. Und das schaffen sie nur, indem sie ganz schlecht sind. Und deswegen, ich kann mir auch vorstellen, dass Kuzma getradet wird zur Trade-Deadline. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir die Wizards gar nicht sehen in irgendeiner Competition. Ich habe sie an der 14. Wenn du sie an der 15 hast, kann ich genauso verstehen. Weil mein 15. Team ist genauso scheiße.
Die Hornets eventuell?
Nee. Ich habe die Nets.
Ja. Oh, krass, dass wir beide uns da... Ich war mir nicht ganz sicher, ob du die Nets auch so weit unten hast. Ich habe die Nets an der 14. Also haben wir quasi die beiden Spots einfach bloß getauscht. Aber boah, auch die, ey, woher soll bitte die Offense kommen? Jetzt hast du auch noch Mikal Bridges verloren. Und auch dieses Team, das klingt auf dem Papier immer so ganz nice. Mit Dennis Schröder, mit Cameron Johnson, Nicholas Claxton, Dorian Finney-Smith, Cam Thomas. Du denkst dir so, ja, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ey, aber trotz allem... Ich glaube auch nicht, dass die ehrlicherweise großes Interesse daran haben, dass die da jetzt irgendwie auf Teufel komm raus ums Play-In mitspielen. Deswegen habe ich die Brooklyn Nets ziemlich eindeutig an der 14. Genau, weiß nicht, ob du noch was ergänzen möchtest oder denkst du, offensiv wird das ein Feuerwerk? Oder nee, Ben Simmons soll er jetzt hier Dennis Schröder hat ja gemeint, er wird alle Kritiker Lügen strafen. Ich bin ja so gespannt. Die reißen alle den Mund so weit auf. Mhm. Warum macht man das? Du hast es, glaube ich, auch gesagt. Warum macht man das? So einen Druck auf Ben Simmons ausüben. Verstehe es überhaupt nicht. Arbeite einfach, komm zurück, spiel gut. Dann wirst du dein Lob abbekommen. So wirst du halt jetzt zerfleischt, wenn es halt nicht läuft.
Ja, Das habe ich ehrlich gesagt nicht gehört von Dennis, aber ich erinnere mich letztes Jahr an Mikal Bridges, der in einem Podcast saß, auch im Sommer. Und es war die gleiche Leier wie immer. Und da hat er gesagt, ey, Ben Simmons liebt Basketball und der will spielen und bla bla bla. Und vielleicht tun wir ihm als Fans mittlerweile auch Unrecht, weil er ist ja auch einfach wirklich häufig verletzt. Er hat diese wahrscheinlich mittlerweile ähnlich wie bei Kawhi so ein bisschen chronische Rückenprobleme. Und davon kommst du halt nicht zurück. Also ich hatte zum Glück noch nie wirkliche Rückenprobleme. Ich hatte einmal eine kleine Sache. Das kann man damit aber nicht vergleichen. Und wenn du halt wirklich chronisch was am Rücken hast, ja, dann bist du halt einfach geguckt. Also dann, ja, da kommt da halt auch nicht mehr viel. Und ich bin aber bei dir, die sollten alle lieber so ein bisschen den Ball flach halten. Mein Thema bei den Nets, ich bin echt ganz anders rangegangen bei diesen super schwachen Teams. Ich habe mir die einfach überhaupt mal von der Struktur angeguckt. Und bei den Nets ist es so, dass jeder Vertrag, außer der von Claxton und der von Cam Johnson, läuft nach einer Saison aus. Aha. Das ist keine Mannschaft. Das ist auch wieder nur ein Auffangbecken für eine Menge Verträge, wo die Brooklyn Nets einfach versuchen, so viele Draftpicks wie möglich zu bekommen, indem sie diese Verträge aufnehmen. Deswegen haben die in der neuen Saison auch drei First-Rounder. Einer gehört ihnen selbst. Dann haben sie den von den Bucks und den von den Knicks. Die von Bucks und Knicks werden aber nicht so viel wert sein, weil die natürlich gute Records höchstwahrscheinlich haben werden. Das heißt, nur dein eigener wird in der Lotterie sein. Ja, und ganz ehrlich, dann spiele ich nicht kompetitiv, wenn ich die Nets bin. Weil ich gehe ja mit keinem dieser Spieler weiter. Die verlängern Ben Simmons 100% nicht, die verlängern Dennis 100% nicht. Und ich glaube auch nicht, dass Dennis da bleiben will. Ich glaube, Dennis sollte zu einem Playoff-Team gehen, so schnell er kann. Die versuchen, Cam Johnson jetzt schon zu traden. Also das ist für mich einfach kein Team, sondern nur ein Auffangbecken. Und deswegen habe ich die Nets ganz klar an der 15.
Okay, dann sind wir uns da einig. Schön, dass du die Picks mit reinbringst. Das habe ich mir jetzt auch mal ganz kurz aufgemacht. Habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber das kann man natürlich immer mit dazu erwähnen, wie es da beim aktuellen Team aussieht. Dann habe ich an der 13 habe ich die Charlotte Hornets. Wen hast du da?
Das ist spannend. Ich habe die Charlotte Hornets ein bisschen weiter höher. Ich habe die Raptors.
Ah, ja, bei den Raptors war ich mir so unsicher, wo ich die hinpacken soll. Ja, okay. Aber Raptors, oh ja, gut, Jakob Poeltl hat ja schon in der PK so ein bisschen durchblicken lassen. Ja, wir werden einfach mal so ein bisschen ausprobieren und die jungen Wilden spielen lassen. Und genau, also hast du die Raptors an der 13. Ja, gut, kann auch tatsächlich sein, ja.
Ja, also die sind so ein bisschen in der Mitte, weil die könnten weiterhin rebuilden, die könnten aber auch sagen, ey, wir haben schon Scotty Barnes, wir haben Quickly, wir haben Poeltl und Barrett. Damit können wir eigentlich schon ganz gut arbeiten. Die haben ein paar interessante junge Spieler. Also auch Grady Dick haben sie ja schon gedraftet gehabt, der hat ein gutes Jahr gespielt. Jacoby Walter ist interessant. Und du hast zwar, ja doch, du hast einen First-Rounder, das ist auch dein eigener. Also theoretisch, wenn du schlecht bist, wäre besser für dich. Ja. Sie haben aber auch 2026 ihren First. Sie können voll auf tanken gehen, müssen es aber nicht. Und deswegen konnte ich sie nicht so ganz einordnen, was sie machen werden. Ich glaube, am Ende könnte das eine Situation sein, wo es dann plötzlich heißt so, hey, der und der muss jetzt doch Season-Ending-Injury machen, also eine Operation machen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie versuchen, Poeltl zu traden, weil Poeltl ist auf einem wirklich guten Vertrag und ich glaube, viele, viele Contender hätten gerne Poeltl mindestens als Backup-Center, wenn nicht sogar als, wie sagt man, als Starting-Center. Ja. Also zum Beispiel Memphis ist so ein Kandidat, wenn das mit Zach Edey nicht klappt, ey, die würden sich umbringen für Jakob Poeltl. Und deswegen glaube ich, die Raptors sind so ein Kandidat, der irgendwo in der Mitte ist zwischen Rebuild und wir versuchen es mal. Aber selbst wenn sie es versuchen, glaube ich nicht, dass sie so gut sein werden. Deswegen, ich habe sie an der 13.
Okay, also Raptors waren für mich tatsächlich das Team, was mit am schwierigsten einzuschätzen war. Ich bin ein großer Fan von Quickley. Ich mag RJ Barrett tatsächlich mittlerweile echt ganz gerne. Ich glaube, du auch. Der wurde hat uns das letzte Jahr so ein bisschen umgepolt im Sinne von, dass wir nicht mehr so krass kritisieren bei RJ Barrett, sondern eigentlich eher sagen, hey, wow, der ist 24 Jahre alt. Der ist eigentlich ein Shooting Guard. Der kommt aber her mit einem Body wie eigentlich ein Small Forward und hat sich auch einfach echt beim Zug zum Korb verbessert. Sein Wurf fällt besser.
Ja, hat 40% Dreier getroffen, glaube ich, in Toronto. Also der hat richtig geliefert und Quickly auch.
Genau, richtig. Und auch bei Team Kanada war der in ganz vielen Spielen mit der beste Mann. Also, oder auf jeden Fall neben Shea der beste Mann. Klar. Da habe ich mir gedacht, Bruce Brown, Jakob Poeltl, Kelly Olynyk, Scotty Barnes, Davion Mitchell hat man jetzt noch mit dazu bekommen, Agbaji. Es ist irgendwie, es ist genauso, wie Jakob Poeltl eigentlich gesagt hat, wir haben so ganz viele junge Spieler und die muss man jetzt einfach entwickeln. Und das kann bei den Raptors halt entweder für, weiß ich nicht, 30 Siege reichen, 32 Siege oder am Ende dann halt, wenn man sie so einordnet wie du, vielleicht dann bloß für 25, 28 Siege. Deswegen, da habe ich mir echt schwer getan und habe ihm dann so ein bisschen den noch die Qualität zugesprochen, dass ich denke, dass es eventuell reichen könnte. Wobei ich jetzt gerade eben echt am... Aber reden wir erstmal weiter, bevor... Okay. Wo hast du denn die Hornets? Ich habe die Hornets ja an der 13. Hast du die viel höher oder hast du die nur einen Ticken höher?
Ich habe sie einen Ticken höher. Also ich kann es schon sagen, ich habe sie an der 11. Das heißt, bei mir kommt jetzt noch ein Team an der 12. Und das ist wahrscheinlich auch mein heißester Take. Oder einer meiner heißesten Takes. Nee, andere Richtung, die Hawks.
Wow, oh wow, ja. Okay, das ist der erste und richtig krasse Hot Take für dich.
Und
okay.
Ich mach gerne den Case dafür. Sind für mich ein Kandidat, der in Richtung Tanking geht, weil ich glaube nicht, dass sie gut genug sind für die Play-Ins dieses Jahr. Die haben zwar die letzten 4 Jahre immer das Play-In oder Playoff-Plätze erreicht, aber das Team wird auch kontinuierlich dünner. Okay, du hast noch Trae Young, du hast Capella, du hast Hunter, Bogdanovic, du hast jetzt Dyson Daniels bekommen, du hast weiter Okongwu, Jalen Johnson. Es klingt erstmal alles cool. Aber du hast schon letztes Jahr mit dem Team plus DeJounte Murray und Sadiq Bey nur den 10. Platz oder sowas bekommen. Dir fehlen durch DeJounte und Sadiq Bey 40 Punkte pro Spiel plus gute Defense. Und dann habe ich auch hier wieder die Vertragssituation gecheckt. Capella und Larry Nance Verträge laufen beide aus. Das heißt, die sind beide sehr große Trade-Kandidaten, die weg sein könnten, weil sie auch vom Alter gar nicht mehr ins Team passen. Dadurch machst du aber eine riesen Lücke auf der Big-Man-Position, die du dann füllen musst mit Onyeka Okongwu und David Roddy. Ja. Ich weiß nicht, ob die das direkt auf einem Playoff-Level dann saven für dich. So, und dann habe ich mir angeguckt, ey, warte mal, die haben ihren eigenen Pick, die haben gerade Risagé gedraftet, die sind relativ jung, abgesehen von Trae Young und Bogdanovic oder sowas. Die können voll auf einen Rebuild, also nicht voll auf einen Rebuild, aber die können auf deutlich jüngeres Talent gehen und sich einfach so ein bisschen verjüngen in der neuen Saison. Und ich sag dir auch ganz ehrlich, ich halte einen Trade nicht für ausgeschlossen. Wenn das jetzt nicht läuft in diesem Jahr, am Anfang der Saison, dann würd's mich nicht wundern, wenn Trey sagt, ey, wisst ihr was, ich habe keinen Bock mehr hier. Das funktioniert das hinten und vorne
kann
nicht.
Echt sein,
ich
ja.
bin jetzt weg, Leute. Ich weiß, dass es ein Hot Take ist, aber ich kann es, wie gesagt, glaube ich, ganz gut verteidigen
ist eine
und
gute
vertreten.
Begründung, ja.
Ja, und hab deswegen die Hawks an der 12 sind sehr gerutscht für mich, ja.
Also ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt die Atlanta Hawks nicht in den Himmel gehievt. Ich habe die Atlanta Hawks bei 35 Siegen, ja, und das hätte bei mir gerade eben so für Platz 9 gereicht. Also ich kann euch auch generell mal sagen, also bei den Washington Wizards habe ich so 16 bis 18 Siege mir aufgeschrieben, dann die Nets habe ich so bei 20 Siegen. Da müssen wir mal vorstellen, das sind minus 12 im Vergleich zum Vorjahr, aber ich glaube, dass das wirklich passieren kann. Dann den Hornets habe ich sowieso 5 Siege mehr gegeben, die habe ich ja an der 13. Wobei ich glaube, dass die Hornets vielleicht sogar besser spielen können. Das ist eigentlich ein cooles Team. Ich bin ein riesengroßer Fan von Brandon Miller. Brosset mal ein Fitner, LaMelo Ball. Wenn LaMelo Ball halt wieder ausfallen sollte, dann fehlt dir halt auch einfach ein Starting 5-Point Guard. Yeah. Und jetzt bin ich überlegen, wie kriegen wir das von der Reihenfolge am besten hin, dass es nicht komplett durcheinander wird. Mache ich jetzt weiter mit meiner 12? Bei dir sind die Hawks.
Ich habe gerade meine 12 genannt, genau. Mach du einfach weiter mit deiner 12.
Okay, dann mache ich jetzt erstmal meine 12, weil genau, sonst wird es zu durcheinander, wenn ich jetzt über die Hawks rede, die bei mir an der 9 sind. Ich habe an der 12 die Bulls, weil ich einfach denke, dass die Bulls den Abgang von Alex Caruso und DeMar DeRozan halt in keinster Art und Weise irgendwie auffangen können. Man hat Josh Giddey jetzt mit dazu bekommen, man hat Patrick Williams verlängert. Ich glaube, dieses Team muss sich jetzt erstmal wieder neu strukturieren, muss erstmal schauen, wie das Zusammenspiel läuft. Mit DeMar DeRozan fehlt halt auch jemand, der absolut klatsch war und ihn halt auch viele Spiele dann auch letztendlich echt gewonnen hat über die letzten 2-3 Jahre. Und deswegen habe ich den Bulls auch echt minus 8 Siege gegeben. Also ich habe die echt nur bei 31, 32 Siegen eingeordnet. und glaube nicht, dass die Bulls in diesem Jahr, und ich habe jetzt gar nicht geschaut, ob die ihren eigenen Pick haben. Hast du das zufälligerweise?
Ihren eigenen, der ist aber 1-10 protected. Also wenn er später als 11 ist, dann bekommt ihn jemand anderes.
Okay, deswegen glaube ich, dass die Bulls dieses Jahr kein Play-In-Team sind. Ich muss auch gerade eben schmunzeln, weil ich mir dachte, ich bin mal gespannt, wo du auch die Pistons hast. Und wo hast du denn die Pistons? Weil ich habe die jetzt an der 11.
Moment, ich muss erst mal sagen, ich habe die Bulls deutlich höher. Ich habe die Bulls an der 9.
Okay. Du hast sie quasi da, wo ich die Atlanta Hawks habe.
Genau. Und mein Case einfach nur für die Bulls wäre, ich weiß, dass das jetzt sehr turbulent war die letzten Jahre, vor allem mit diesem ganzen Zach LaVine-Traden. Und ich glaube, er und auch die Franchise sind beide so ein bisschen enttäuscht, dass es einfach keinen Markt für ihn gab und keiner ihn haben wollte. Du hast aber trotzdem hier weiterhin ein All-Star-Talent. Also Zach LaVine, der war letztes Jahr nicht gesund, aber die Jahre davor bei den Bulls hat der dir immer 25 Punkte gegeben und eine krasse Dreierquote. Der macht halt nicht viel mehr außer scoren, er verteidigt nicht, aber er ist trotzdem noch ein sehr elitärer Scorer. Das ist, was ich auf jeden Fall sagen will.
Das klingt so, als wenn du sagst, also der Max ist im Pod ja immer da und redet auch gut, aber ansonsten macht er halt gar nichts, weißt du?
Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube einfach, dass man auch davon weg muss, Zach LaVine muss kein MVP-Kandidat sein, weil es geht mir ja auch nur für die Bulls in der Eastern Conference an die 9. Ich sage ja nicht, wer geht in die zweite Runde. Und dann hast du Lonzo. Lonzo ist natürlich super spannend. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, der hat einen neuen Meniskus bekommen.
Ja, also wirklich, hab ich mitbekommen, ja, voll
wirklich
schön.
Von einem anderen Menschen eingesetzt, also richtig krass, sein Meniskus ist komplett weg, von einem anderen Menschen wurde der Meniskus eingesetzt.
Dass sowas überhaupt geht, ey, also.
Ja, ist Wahnsinn. Ja. Von dem, was ich gehört habe, wurde das dann von einer verstorbenen Person eingeführt, weil keiner verzichtet freiwillig irgendwie auf seinen Meniskus. Genau, dann hast du immer noch einen Vucevic und ich denke mir, ey, mit Lonzo, Vuc und LaVine habe ich schon ein relativ stabiles Team erstmal. Dann bekomme ich noch so Leute wie Kobe White und Ayo, die letztes Jahr sehr, sehr gut waren. Dann bekomme ich einen Josh Giddey dazu, der ein herausragender Small Forward, Point Forward ist, wie wir wissen. Dann sneaky Verpflichtung Jalen Smith geholt von den Pacers, ein guter Big Man. Und ich denke mir, die sind genauso wie die Bulls jedes Jahr sind. Sie sind verdammt zum Mittelmaß. Sie sind viel zu gut für mich zum Tanken. Sie sind zu gut für mich, um aus dem Play-In rauszurutschen. Sie sind für mich an der 9.
Okay.
Ja, das ist mein Case für die Bulls. Es kann natürlich auch hier sein, dass die zur Trade-Deadline sagen, weißt du was, wir vertrauen Vuc gar nicht mehr, Vuc getradet. Wir kommen gar nicht mit Lonzo klar. Ich glaube, es ist Lonzos letztes Vertragsjahr. Wir traden Lonzo. Das kann theoretisch passieren, wenn sie die Leistungen nicht bringen. Ich bin jetzt ein bisschen optimistisch, gehe davon aus, sie bringen Leistung und dann sage ich, es reicht.
Okay, ich verstehe deine ganzen Argumente. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, dass die Bulls mit die schlechteste Defense der Liga stellen werden in der nächsten Saison.
Ja. Da hast du mich. Das gebe ich dir gerne, ja.
Einfach nur, um so ein bisschen vielleicht meinen Grund wieder auch zu nennen, warum ich auch denke, dass es eventuell da unten sein könnte. Wenn natürlich aber alles wunderbar funktioniert und das für mich fast der größte Faktor ist echt Josh Giddey. Das muss halt echt funktionieren. Ich bin super gespannt, wie das an der Seite von Kobe White funktioniert, aber auch wie das Ganze dann defensiv aussieht, weil Josh Giddey und Kobe White und Zach LaVine gemeinsam auf dem Feld, da würde ich als Headcoach ja schon mal, weiß ich nicht, vorm Spiel einfach Steine hinlegen, dass einfach die Defense ein bisschen irgendwie Stabilität hat. Aber lassen wir uns da einfach überraschen, die Verträge natürlich auch super spannend. Und auch Zach LaVine, der Vertrag, der wird ja auch unter anderem nicht getradet, weil der so hoch ist. Also
ja,
ich würde behaupten, dass ganz viele Interesse hätten an Zach LaVine, aber der Vertrag ist halt einfach so teuer. Mhm. Okay, dann hast du hast
ich muss
Hawks
jetzt weitermachen.
Genau.
Ich hatte Hawks an der 12, jetzt kommt meine 11 und meine 11 sind die Hornets.
Okay.
Wo hattest du die Hornets nochmal?
An der 13 hatte ich die Hornets.
An der 13, okay, gut.
Ja.
Dann, du hast viel schon gesagt. LaMelo ist halt jetzt endlich mal wieder fit. Die Entwicklung von Brandon Miller letztes Jahr war herausragend.
Mega, ja.
Miles Bridges war der beste Spieler bei den Hornets. Dahinter kam Brandon Miller, muss man sagen. Beide viel gespielt. Basketballerisch kann man, glaube ich, weiterhin gute Leistungen von beiden erwarten. Mit LaMelo zusammen sollte das sehr gut laufen. Dann hast du einen Mark Williams, der unglaublich verletzungsanfällig ist, aber halt wirklich ein guter Big Man. Wenn er denn gesund ist, bringt viel Länge mit, Pick-and-Roll-Fähigkeiten, guter Defender. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn er gesund bleibt, ja, dass sie dadurch einfach besser sind als so
Josh Green
als
haben
Teams.
Sie auch mit dazu bekommen noch. Das Josh vergisst Green. Man ganz genau. Der ist auch echt, also Mavs-Fans wissen da, glaube ich, was er kann.
Und dann sind sie meiner Meinung nach einfach besser als Nets, Wizards, Raptors und Hawks, weil ich bei den Hawks echt so ein bisschen an den Blow-Up glaube. Und ja, das einzige Thema bei den Hornets ist auch, es kann trotzdem sein, dass die sagen, ja, es ist schön und gut, wie wir gerade dastehen, aber wir hätten schon gerne einen Top-Pick im 25er Draft, weil wir halt noch nicht ganz an unser Roster glauben. Sie haben ihren eigenen Draft-Pick, ist aber auch wieder nur 1 bis 14 protected, sonst geht der an die Spurs. So, und das heißt, du hast natürlich eine Menge Motivation, dass du schlecht bist, damit du auch wirklich 1 bis 14 picken kannst.
Ja.
Deswegen, das ist mein einziger Counter, wo ich sage, ey, vielleicht sagen sie doch nochmal Scheiß auf die Saison. Ich finde, du kannst es dir halt nicht mehr erlauben. Ey, LaMelo geht jetzt in sein viertes, fünftes Jahr. Der hat die letzten 2 Jahre weniger gespielt als Zion. Also du musst halt auch irgendwann mal liefern. Und LaMelo ist ja auch auf so einem abartig hohen Vertrag. Der muss den ja irgendwann mal bestätigen, diese Verträge. Deswegen, ich habe die Hornets höher. Sie verpassen bei mir das Play-In. Sie sind aber auch nicht so schlecht wie Hawks, Raptors, Wizards und Nets in meinem Szenario hier.
Das heißt, du hast die Hornets an der 11, richtig?
Ja.
Und das bedeutet?
At Kroger Pharmacy, Care is making it easy to get vaccinated. Care is helping you stay protected from flu, COVID and RSV. Seasonal vaccines are available 7 days a week with evening hours. Care is giving you a shot at staying healthy this season. Walk in whenever is best and get multiple vaccines in one visit at your local Kroger Pharmacy. So come and get the protection you need while protecting those around you. Kroger Health, a world of care is in store. Visit kroger.com/vaccines for more. Restrictions and exclusions apply. See site for details.
Dass der Björn auf jeden Fall damit die Detroit Pistons zumindest im Play-In mit dabei hat. Und yes. ich hab schon gedacht, dass ich krass unterwegs bin, weil ich habe mir die Detroit Pistons aufgeschrieben an der 11, 33 Siege. Das sind plus 19 Siege im Vergleich zum Vorjahr. Und dachte mir schon, okay, das muss ich erstmal verargumentieren. Aber da fühle ich mich jetzt gerade eben ziemlich, ich weiß ja natürlich nicht, wo du sie letztendlich dann platziert hast.
An der 3.
Genau, richtig. Also Knicks, Sixers und Bucks, das da oben macht erstmal Platz für Kate. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Also ich habe die Detroit Pistons an der 11 und ich erwarte eine viel, viel bessere Saison als die letzte. Wir machen natürlich immer unsere Späße und manchmal ist es auch gar kein Spaß, wenn dann Tobias Harris wieder einen Vertrag von 50 Millionen bekommt für 2 Jahre. Und jetzt hat man Tim Hardaway Jr. geholt, aber ich glaube, man hat eine Sache hat man gut gemacht, und zwar man hat endlich mal Shooting ins Team geholt, und das bedeutet Spacing. Ja. Ich bin jetzt ehrlich, ich habe jetzt letzte Saison bestimmt keine 20 Detroit Pistons Spiele gesehen, aber die ich gesehen habe, eins fällt halt sofort auf, ey, das ist halt, Cade Cunningham kann gar nicht gut spielen, weil unterm Korb einfach alles andauernd dicht ist, weil die hatten wirklich überhaupt kein Shooting, deswegen glaube ich, alleine das wird schon mal helfen, die Erfahrung wird helfen. Du hast Ron Holland mit dazu bekommen. Das ist ein Spieler, mit dem kann man das Spiel nochmal schneller machen. Jaden Ivey hatte jetzt wieder einen guten Auftritt in der Preseason. Man hat Paul Reed dazu bekommen. Als Sixers-Fan weiß ich, was das für ein toller und zuverlässiger Big Man sein kann. Gratulation dazu. Malik Beasley hat man dazu geholt, auch ein elitärer Shooter. Du hast immer noch Spieler wie Jalen Duren und Marcus Sasser, die sich weiterentwickeln können. Das ist echt ein Team, bei dem ich mir wünschen würde, dass jetzt mal dieser Sprung kommt. Björn und ich, wir sagen eigentlich seit 2 Jahren, die Detroit Pistons sind viel zu gut für die Scheiße, die da spielen. Sorry, dass ich das so sagen muss. Ja. Und da sind Björn und ich jetzt anscheinend auf dem gleichen Weg. Björn hat sie noch höher als ich. Ich habe sie an der 11 und ich habe ihnen schon plus 19 Siege gegeben, was echt eine Ansage ist. Jetzt musst du leider komplett sofort raushauen, wo du die hast, weil ich bin so neugierig. Hast du sie an der 10? 9?
Ja, ich habe sie an der 10. Sie sind bei mir im Play-In. Das ist das einzige Team, wo ich auch Siege aufgeschrieben habe, weil ich mich selber dreimal vergewissern musste. Also die hatten letztes Jahr 14 Siege. Das war, glaube ich, die 11. oder 13. schlechteste Saisonleistung aller Zeiten von einem Team. Sie hatten die längste Niederlagenserie ever mit 28 Niederlagen in Folge. Es war eine Katastrophe. Und damit sie jetzt ins Play-In gehen können, damit du dich an der 10 irgendwo positionierst, brauchst du ungefähr 35 oder mehr Siege. Ja, das heißt, ja. Ich gehe hier plus 21 Siege für die Pistons. Okay. Du hast schon einige Argumente gebracht und ich will vor allem betonen, dass so Leute wie Tobias Harris, Malik Beasley, Tim Hardaway Jr., das ist schon klar, dass die in den letzten Jahren sehr heftig kritisiert wurden. Das lag teilweise an dem vielen Geld, was sie verdienen und teilweise, dass sie einfach in ihrer Rolle nicht das gebracht haben, was man sich wünscht. Aber ihr müsst verstehen, wir haben die immer gesehen bei Contendern. Wir haben die gesehen in den höchsten Drucksituationen in den Playoffs. Jetzt kommen die zu den Pistons, wo sie umringt sind von jungen Spielern. Die können da ganz in Ruhe die Saison spielen. Die haben da keinen Mediendruck, weil kein Mensch guckt die Pistons, außer mir vielleicht. Und die haben so eine entspannte Atmosphäre jetzt dort. Und glaub mal, dass ein Tobias Harris, der glaube ich auch von dem Team gedraftet wurde und da schon gespielt hat, glaub mal, dass der sich 100-mal wohler fühlt in Detroit, als er das in Philly getan hat.
Ja.
So, dann hast du noch das Thema mit Monty Williams, der hat letztes Jahr im Sommer den größten Coaching-Deal ever unterschrieben, größter Vertrag ever, kommt nach einer Saison, die Pistons sagen, weißt du was, das hat null mit dir funktioniert, wir feuern dich wieder. Und das war so ein starker Move. Dafür haben sie jetzt JB Bickerstaff geholt, das ist der ehemalige Coach bei den Cavs. Der hat die Cavs die letzten 3 Jahre in die Play-ins und Playoffs geführt. Das ist ein guter Coach, der auch scheinbar nicht mehr connected hat dann am Ende jetzt mit den Cavs. Aber das ist ein Coach, der super gut funktionieren kann in Detroit. Mhm. Das ist noch ein Thema dafür. Und mein letzter Punkt, woher ich auch glaube, dass viele dieser Siege kommen. Ey, ich habe euch 4 Teams genannt, die in der neuen Saison im Osten tanken werden. Das heißt, du kannst da so viele easy Ws einfahren, indem du einfach nur diese wacken Teams die ganze Zeit herklatscht. Und natürlich gewinnen die jetzt nicht, wenn sie 4-mal gegen die Bucks spielen, 3 davon. Davon gehe ich jetzt zumindest nicht aus, wenn die Bucks gesund sind. Aber die Pistons, wir sagen es seit 2 Jahren, die sind zu gut für das, was sie spielen. Und jetzt sind sie alle gesund, haben einen neuen Coach, haben noch mal mehr Veteranen dazu bekommen, noch mehr Shooting. Ey, meiner Meinung nach sind die ein Play-in-Team.
Ja, ich will noch ganz kurz ergänzen für euch, falls sich das gerade komisch angehört hat. Björn meint, mit Monty Williams dann nach einem Jahr zu sagen und sich einzugestehen, das funktioniert nicht, das ist stark. Weil das hat sich vielleicht so angehört, so, wir geben dir einen 8-Jahres-Vertrag und dann nach einem Jahr sagen wir, ach nee, weißt du doch nicht, die 80 Millionen. Aber sich einzugestehen, dass es halt überhaupt nicht funktioniert, das ist halt dann klar.
Und ihm das Geld weiter zu zahlen, das ist ja das Entscheidende. Die zahlen ja jetzt 2 Coaches. Und das Geld zu investieren, das ist ein Flex, weil normalerweise machen das Teams nicht und schon gar nicht Teams im kleinen Markt.
Glaubst du, wir hätten vor 7 Jahren einfach sagen sollen, einer von uns beiden Coach, der andere Assistant und einfach bis wir so einen bekommen und wenn wir den dann haben, ist egal, scheiß drauf, we did it. Das hätte Podcast erstmal canceln und Coach werden. Ne? Nein.
Ja, JJ Redick Style.
Genau, JJ Redick-Style, stimmt, super, super Vergleich. Okay, finde ich einen sehr, sehr coolen Pick, ich bin auf jeden Fall auch bei dir, ich habe ja bloß 2 Siege weniger, ich habe die Toronto Raptors dann auch wirklich tatsächlich nur mit einem Sieg drüber gehabt und die Atlanta Hawks auch nur mit einem weiteren Sieg, also das habe ich ja schon vorhin gesagt, ich habe die Raptors an der 10 und habe die Atlanta Hawks noch an der 9. Okay. Wird mich aber da echt, also ich fand die Argumentation von Björn mega, mega gut. Die Atlanta Hawks sind sicherlich eins der wackeligsten Gerüste in der gesamten NBA. Und mal gucken, was da passiert. Capella hätte man schon vor 2 Jahren traden sollen, um den Weg freizumachen für Okongwu zum Beispiel. Yeah. Dieser ganze Umbruch, alles ist irgendwie immer ohne Hand und Fuß. Ich bin ja auch kein großer Freund, wie die Atlanta Hawks geführt werden, ne? Hatten wir deine 10 und 9 auch schon?
Ja, meine 10 war Detroit und meine 9 waren die Bulls.
Ja, okay, alles klar. Dann sind wir nämlich mal da zumindest. Im ersten Teil des Play-Ins sind wir fertig. Und wer macht jetzt weiter mit der 8?
ich kann vorlegen, also an der 8 ist wahrscheinlich die am schwersten einzuschätzende Mannschaft, würde ich sagen, in der ganzen Conference. Es ist Miami.
Habe ich auch. Ich würde es gleich sagen.
Okay, perfekt.
Ich habe sogar plus minus 0 Siege. Ich habe genauso viele Siege wie letztes Jahr, ohne Scheiß.
Ja, und ich habe mir aufgeschrieben, ich will an die Gesundheit glauben, ich kann es aber nicht. Ich versuche echt positiv zu sein in meinen ganzen Previews gerade und auch hier in den Power Rankings. Ich will nicht immer sagen, ja, das Team ist immer verletzt, deswegen fuck them. Aber die Heat, die sind einfach notorisch dafür bekannt, dass sie eben nicht die Regular Season besonders ernst nehmen. Sie haben sehr, sehr verletzungsanfällige Spieler. Sie sind für mich natürlich trotzdem besser als die Bulls, die Pistons und die Hawks und solche Teams. Mhm. Ich liebe den Core oder das ganze Team eigentlich. Ich finde die so stark. Die haben Jimmy, die haben Bam, die haben Hero, Harkis, Jovic, Rozier und Highsmith. Das ist so eine starke Lineup. Dann hast du jetzt noch Khalil Ware gedraftet, ein super Big Man, der hoffentlich Bam bei der Bio. Ja, den mögen wir, glaube ich, alle, der einfach Bam Adebayo so ein bisschen den Rücken frei halten kann auf Big. Und du solltest
das
auf jeden
Spacing
Fall.
Mitbringt, vor allen Dingen. Der kann echt den Dreier ganz gut werfen auch.
Ja. Dann hast du dadurch auch auf jeden Fall eine bessere Defense, meiner Meinung nach, als die Bulls und als viele der anderen Teams, über die wir gerade geredet haben. Und dementsprechend sehe ich auch eine bessere Platzierung als die anderen Teams. Hab sie an der 8. Ich finde, das ist fair. Könnte ich mich darauf verlassen, dass Jimmy eine ganze Saison spielt oder dass Tyler Hero mal verteidigt oder auch so Harkis und Jovic. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob beide, aber ich glaube, mindestens einer von denen hat letztes Jahr, ich glaube, Jovic hat auch einen Großteil der Saison verpasst. Du musst halt mal gesund bleiben. Sorry. Mhm. Und wenn du die Heat bist, sie fahren halt immer diese Schiene von, naja, wir müssen nicht den besten Record haben, wir müssen einfach nur irgendwie in die Playoffs und dann mal gucken. Und es ist auch ein paar Mal aufgegangen, damit waren sie auch zweimal in den Finals seit 2020. Aber ich weiß halt nicht, ob das klappt mit einem so alten Jimmy Butler. Also das ist mein Hot Take, ehrlich gesagt. Ich wünschte mir fast, die Heat würden Butler endlich traden. Ich wünschte, die Heat würden Butler für jemand beispielsweise wie Donovan Mitchell traden. Dann wäre dieses Heat-Team so unfassbar viel besser. Nichts gegen Jimmy, aber er ist zum einen nicht verlässlich und zum anderen von der Gesundheit und zum anderen ist er sehr inkonstant in seinem Scoring. Ich war bei einigen Heat-Spielen schon. Ich habe Spiele erlebt, da macht er 4 Punkte, 9 Punkte. Du siehst den nicht auf dem Feld, vor allem nicht in der Saison. Und das ist einfach schade und deswegen, ja, Heat für mich, ähnlich wie die Bulls, einfach so ein bisschen stecken geblieben im Mittelmaß.
Das ist für mich so ein bisschen, das sind so meine Atlanta Hawks, wo ich denke, wenn es ganz, ganz übel läuft, dann, also ich meine, ich habe es hier in der gleichen Position wie du, aber ich rede jetzt vom Thema Blow-Up, dass man eventuell sagt, okay, wir schauen uns einfach mal die ersten 15 bis 20 Saisonspiele an und wenn man dann merkt, dass es nicht so läuft, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Das Einzige, was mich jetzt ein bisschen umgestimmt hat, dass Jimmy Butler auf der PK endlich mal mit einer normalen Frisur und mit einer gewissen Ernsthaftigkeit angekommen ist. Weiß nicht, ob da auch die Kommentare von Pat Riley vielleicht doch einen Einfluss hatten, zu sagen, hey, langsam ist dann der Spaß auch mal nicht mehr so spaßig. Es ist sein letztes Vertragsjahr, bevor seine Player-Option kommt. Also man kann schon sagen, es geht jetzt auch in den nächsten 1,5 Jahren um die Zukunft von Jimmy Butler. Wo geht's hin? Bleibt er bei dem Miami Heat? Bekommt er doch seine Extension? Oder wird er eventuell sogar getradet? Auch das stelle ich mir. Das kann absolut passieren. Wir haben beide schon oft über die Warriors gesprochen. Hängt aber sicherlich auch davon ab, wie es bei den Warriors läuft. An sich wäre es aber, glaube ich, Zeit, wenn die Miami Heat mal einen kleinen Umbruch hinlegen. Keinen großen Umbruch, aber ich glaube, wenn Jimmy Butler weg ist, dann kommt vielleicht wieder etwas mehr dieses, weil Jimmy Butler ist halt einfach mit Abstand der älteste Spieler in diesem Team und die anderen sind eigentlich alle noch super jung. Es fehlt einfach, es fehlt vor allem offensiv die Konstanz und man hat sich ja auch in der Offseason wieder überhaupt nicht verstärkt, um den Punkt vielleicht auch nochmal kurz mit reinzuwerfen. Ähnlich wie die Lakers war man komplett passiv, also Pat Riley war da jetzt auch nicht gerade eben der Wacheste, um den Markt zu analysieren und zu sagen, hey, das ist vielleicht ein Spieler, der uns hilft und da kann man vielleicht zugreifen. Ganz anders als die Milwaukee Bucks, also wir beide, ich erwähne das mittlerweile auch echt super gerne, ein Team, was gar keine finanziellen Möglichkeiten hatte, holt sich 3 so grundsolide Rollenspieler. Also da muss man sich echt fragen, was die Miami Heat dann auch teilweise machen oder generell in den letzten Jahren. Ein Donovan Mitchell hätte kommen sollen, ein Damian Lillard hätte kommen sollen. Am Ende ist niemand gekommen. Deswegen, ich glaube 8, ich bin mir sogar echt ziemlich sicher, dass es das Play-In wird. Ob 7, 8, 9 oder 10, irgendwas davon. Bei den anderen Teams glaube ich einfach viel mehr an ihre Konstanz. Sie sind in irgendeinem Bereich, sind sie einfach absolut elitär. Und deswegen habe ich die Miami Heat da auch. Und dann mache ich weiter mit der 7, weil du jetzt gerade eben die 8 gemacht hast. Und ich habe mir echt schwer getan, weil die beiden nächsten Teams, die könnten kaum unterschiedlicher Basketball spielen.
Ja, ich weiß beide, welche du hast.
Und das sind die Indiana Pacers und die Orlando Magic bei mir.
Ja, perfekt.
Und die Indiana Pacers haben halt einfach die beste Offense der Liga. Das ist einfach ein Basketball, der uns, glaube ich, auch in den Playoffs unglaublich viel Spaß gemacht hat. Und ich habe den 47 Siege gegeben und habe den Orlando Magic 48 gegeben. Das bedeutet, das ist genau ein Siegunterschied, der darüber entscheidet, ob du direkt in die Playoffs kommst oder nicht. Ich mag bei den Orlando Magic auch nicht alles, ganz ehrlich. Also der Spielaufbau, der wird wieder ein Problem sein. Das Spacing alleine durch KCP ist ganz bestimmt nicht beseitigt, weil KCP ist jetzt nicht der On-Ball Donovan Mitchell Shot Creator, der dir 20 plus Punkte gibt und 8 Dreier pro Partie, sondern der muss halt auch richtig eingesetzt werden. Ne? Und was haben sie? Ja, eben keinen richtigen Spielmacher, der das Spiel anleitet und vor allen Dingen dann auch in engen Situationen führen kann. Bei den Indiana Pacers ist es ganz anders. Da ist wirklich nur Run and Gun. Der Ball wird reingeworfen, alle rennen nach vorne. Selbst die Boston Celtics sind letztes Jahr manchmal da gestanden, haben sich gedacht, Alter, was geht mit euch eigentlich ab?
Yeah.
Deswegen treffen hier zwei Systeme aufeinander. Ich glaube, einen kleinen Ticken mehr an die Defense der Orlando Magic. Aber mich würde es auch überhaupt nicht wundern, wenn die Reihenfolge umgekehrt ist. Ich glaube allerdings nicht, dass einer von beiden jetzt einen großen Sprung in der Tabelle darüber hinaus machen könnte. Mhm. Deswegen habe ich Indiana Pacers an der 7 und die Orlando Magic habe ich an der 6. Hast du genau die gleiche 6. Reihenfolge oder umgekehrt?
Ich habe tatsächlich die gleiche Reihenfolge. Deswegen halte ich es jetzt auch kurz, weil sonst ist es langweiliges Podcasten, wenn wir da und der gleichen Meinung sind. Ich würde zu den Pacers noch ergänzen, Hallie war letztes Jahr nicht gesund, jetzt endlich wieder fit. Wenn der eine komplette Saison auf All-NBA-Niveau spielt, dann hast du hier wirklich was Besonderes. Ja. Siakam wird seine erste volle Saison in Indiana. Und dann hast du eine Menge spannender Personalien. Also Benedict Mathurin. Genau, der hat auch die Playoffs und so nicht gespielt. In der Zeit hat sich dann aber zum Beispiel ein Andrew Nembhard total zum Scorer, oder war er schon davor, hat... Was denn?
Nee, du hast recht, Nembhard war in den Playoffs teilweise so krass im Scoring, deswegen habe ich nur ja gesagt.
Genau. Ja. Und auch Ben Shepherd hatte geile Playoff-Minuten und jetzt wird's richtig spannend, weil du hast einen Neesmith, den du in der Defense immer einsetzt und jetzt hast du auf Shooting Guard irgendwie direkt so drei Jungs, die eigentlich alle Spielzeit fordern. Mathurin war eigentlich das größte Talent, jetzt hat aber Nembhard ihm voll den Rang abgelaufen, hat eine Vertragsverlängerung bekommen. Es ist super spannend, wie es da weitergeht. Dann hast du eine gute Bank mit Obi Toppin, TJ McConnell, Jarris Walker, wie gesagt, Nembhard und Shepherd, wenn Mathurin starten sollte. Die Team-Defense ist eine Katastrophe und davon hängt natürlich alles ab. Ich glaube, es ist Miles Turners Vertragsjahr, aber von dem, was ich jetzt zuletzt gehört habe, müssten die Pacers ziemlich optimistisch sein, ihn zu verlängern. Ja. Ich glaube, diese ganzen Trade-Themen mit ihm sind weg und das ist auch richtig. Es ist ein super defensiver Big Man.
Da reden wir auch nicht mehr drüber. Ich kann nicht mehr über Miles Turner-Trades reden.
Nee, und das macht auch keinen Sinn, weil er ist ein super defensiver Big Man, der den Dreier treffen kann. Warum solltest du den traden? Er ist einer deiner wenigen guten Verteidiger. Deswegen, ich sehe die Pacers da auch. Ich sehe sie auch wirklich um Haaresbreite, entweder vor oder hinter den Magic. Das Einzige, was ich noch zu den Magic sagen würde, wie viele Teams, ehrlich gesagt, die brauchen halt einfach ein gesünderes Roster. Jonathan Isaac letztes Jahr nur 58 Spiele, Wendell Carter nur 55, Gary Harris nur 54. Dann die Point Guard-Situation ist sehr fragwürdig. Du hast im Moment nur Jalen Suggs. Suggs ist für mich aber kein Spielmacher. Ich habe ein bisschen mit Trades rumprobiert und die Trade-Maschinen waren sehr auf meiner Seite, ehrlich gesagt, weil du bekommst, ich push sehr die Agenda für Dennis in Orlando. Ich will Dennis unbedingt in Orlando, Dennis Schröder. Und ich habe mal geguckt, Cole Anthony für Dennis straight up funktioniert. Es funktioniert auch Anthony Black für Dennis straight up. Ich glaube, bei beiden Trades legt Brooklyn auf. Also ich glaube, die erwarten sich mehr. Ich glaube, die erwarten sich mehr für Dennis als nur Cole Anthony oder nur Anthony Black. Aber es würde mich so freuen, wenn man das irgendwie schafft, dass man Dennis da hinbekommt, weil seine Spielführerfähigkeiten einfach diesem Team so unglaublich helfen würden. Aber ja, letztes Jahr schon die Nummer 2 Defense in der NBA gewesen. Jetzt hat man KCP noch dazu bekommen, nochmal ein guter Defender. Tristan da Silva, der vielleicht ein paar Minuten bekommt, guter Defender, guter Shooter. für mich die Magic auf jeden Fall weiterhin auf Erfolgskurs. Und ich habe sie jetzt an der 6 außerhalb vom Play-In. Das würde ich ihnen auch wünschen. Aber vielleicht wird es auch die 7, je nachdem, wie es mit den Pacers halt läuft.
Ja, tatsächlich habe ich da gerade gar nicht so drüber nachgedacht, was für Verletzungsprobleme auch Indy in der letzten Saison hatte. Das kann schon echt sein, dass es auch umgekehrt ist. So. Mhm. Hängt auch wieder ein bisschen davon ab, wie weit machen die Jungs wieder einen Schritt nach vorne und findet Franz auch offensiv wieder besser seinen Rhythmus beim Wurf. Das sind alles so Fragen, aber ich glaube, wir sind in dieser Range echt ganz gut unterwegs. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es weiter hochgeht. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit. Jetzt sind wir sowieso schon angekommen in den direkten Playoff-Rängen. Und jetzt wird's richtig wild und eng. Also jetzt sage ich euch, jetzt entscheidet halt auch wirklich irgendwie nur noch ein Spiel, wer wie wo landet. Und das ist das Team, bei dem ich echt denke, es könnte die mit Abstand größte Überraschung der gesamten NBA sein. Ich habe es ihnen aber trotz allem nicht komplett gegeben, weil ich mir dachte, beweist es erstmal wieder über eine ganze Saison. Mhm. Es sind die Cleveland Cavaliers. Also ich habe die Cavs, habe ich an die 5 gepackt, auch sicherlich, weil die 4 drüber mit den Celtics, Knicks, Sixers, Bucks, wie wir die gleich einordnen, können wir drüber sprechen. Finde ich dann einfach von der Qualität her nochmal einen Ticken besser. Aber wie mittlerweile über die Cavs gesprochen wird, da denkst du ja wirklich, das spielen nur noch Larrys und Dullis. Also, und das ist ja bei weitem nicht so. Also, ich glaube, dass die Cavs wieder eine sehr, sehr gute Defense stellen können. Du hast einen überragenden Donovan Mitchell, von dem ich immer noch ein Riesenfan bin als Go-To-Guy. Darius Garland hat ein absolutes Slump-Year jetzt hinter sich. Ich hoffe, dass auch er wieder besser wird. Jared Allens Vertrag hat man verlängert. Ich hoffe, dass auch er weiterhin so gut spielt. Jared Allen hat mir eigentlich in der letzten Saison auch ganz gut gefallen. Evan Mobley muss sich jetzt dann halt auch mal wieder weiterentwickeln. Defensiv nach wie vor finde ich ihn echt sehr, sehr gut bis überragend. Offensiv hat er halt noch nicht das Skillset, was man braucht und vor allen Dingen nicht das Skillset, was man neben Jared Allen braucht. Das wird wahrscheinlich eh niemals passieren. Also da bleibe ich nach wie vor sehr, sehr skeptisch. Aber ansonsten glaube ich, dass die Cleveland Cavaliers da die 5. Geige spielen können oder eventuell sogar überraschen und rutschen in die Top 4 oder Top 3. Aber ich habe sie jetzt mal noch an der 5 gelassen. Und eventuell hast du dich getraut und hast sie etwas höher gerankt. Hast du dich getraut?
Nee, ich habe sie auch an der 5. Okay. Und ich würde einfach nur den Punkt mit Evan Mobley unterstreichen. Evan Mobley muss eine All-Star-Saison spielen. Also ja. Du kannst nicht 200 Millionen Dollar im Jahr verdienen und dann 16 Punkte im Schnitt machen. Das reicht einfach nicht. Er muss auf das nächste Level kommen. Er hat letztes Jahr seinen Dreier extrem gesteigert von 21% auf 37% beim gleichen Output. Also er hat auf jeden Fall an seinem Wurf gearbeitet. Auch seine Feldwurfquote ist jedes Jahr bisher deutlich nach oben gegangen. Aber er muss einfach aggressiver sein. Er muss seinen Wurf mehr forcieren. Er muss wirklich eine tragende Säule in dieser Offensive sein und dafür muss er einfach mehr Würfe nehmen, ganz klar. Und dann funktioniert das auch neben Jared Allen. Aber wenn halt beide keine offensive Gefahr ausstrahlen oder wenig, dann hast du einfach ein Problem, wenn du es nur über die Guards machen willst.
Ja.
Auch ich will mich nicht dauernd mit den gleichen Punkten wiederholen, aber es ist halt schon entscheidend bei einigen Teams, Donovan Mitchell, Darius Garland, Evan Mobley, keiner von denen hat letztes Jahr über 57 Spiele gemacht. Weißt du, wie sehr das reinhaut? Vor allem in deine Bilanz natürlich, aber auch in deine Eingespieltheit und in deine Fitness, in deine Kondition, wenn du dann in die Playoff gehst. Du hast halt einfach diese Verletzungen. Und wenn die ausgemerzt sind, wenn du in der neuen Saison einfach einen fitten Donovan bekommst, Garland und Mobley, dann glaube ich, kann Cleveland wirklich gefährlich werden. Ich glaube sogar, dass die einige Favoriten oder einige Contender in der Playoff-Serie schlagen können. Ich sage nicht, dass sie, weißt du, also ich sage, sie haben eine gute Chance. Die können in eine Serie gehen, meiner Meinung nach, mit den Bucks, vielleicht auch mit Philly. Und ich würde sagen, ey, ist ganz ehrlich 50-50. Wenn die alle gesund sind, schaue ich mir erstmal an. Weiß ich nicht, wer jetzt im Moment gewinnt. Und das ist alleine schon ein ziemlicher Ritterschlag, würde ich sagen, für die Cavs, dass sie überhaupt da in einem Atemzug genannt werden mit solchen Teams. Du hast ja auch gesagt, du hast jetzt Riesenüberraschung oder als ein Team eingeplant. Genau, potenzielle Überraschung. Deswegen, ja, ich unterschreibe das. Beste Defense der NBA incoming habe ich mir aufgeschrieben, weil keiner in der Saison einfach mal so die Twin Tower überwindet. Und für mich Top-5-Team auf jeden Fall.
Okay, dann geht's jetzt an die Spitze und da würde ich jetzt dir die Nummer 4 überlassen. Wen hast du? Ich kann mir die Reihenfolge fast vorstellen, aber ich bin trotzdem mal gespannt, wie du jetzt rangegangen bist. Ob du sogar Teams hast, wo du sagst, die haben vielleicht gleich viele Siege oder mach mal weiter mit der 4.
Ja, ich habe Philly an die 4 gepackt. Sind für mich eigentlich die Nummer 3. Aber ich kann Embiid und PG nicht geben. Zum einen, weil ich sie noch nicht zusammen gesehen habe. Zum anderen, weil die beiden haben halt Verletzungen erfunden. Also das kann ich einfach nicht bringen.
So?
Ja, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber
Embiid. Ich glaube, in Philly wurden Krankenhäuser gebaut wegen Embiid und jetzt auch wegen Paul George, weil sie sich dachten, brauchen wir bestimmt.
Ja. Normalerweise werden doch so Krankenhausflügel nach Leuten benannt, wenn die viele Spenden machen bei Embiid, weil er so oft da zu Besuch war. Deswegen ist es der Embiid-Flügel. Und PG bekommt bald seinen eigenen. Nee, ich liebe dieses Team. Wirklich, ich finde Philly mit ist eines der geilsten Teams der ganzen NBA. Alleine, dass du das geschafft hast, eben PG zu verpflichten. Ich finde, der Fit neben Maxi und Embiid ist so perfekt. Dann hast du es geschafft, dich wirklich überall noch zu verstärken. Also, dass sie Caleb Martin bekommen haben, finde ich nach wie vor absurd. Sie haben weiterhin Kyle Lowry, sie haben Reggie Jackson von den Nuggets abgezogen. Sie haben Andre Drummond als Backup für Joel Embiid. Sie haben Gershon Yabusele, der ja super bei Olympia gespielt hat, für Frankreich sich damit einen NBA-Vertrag verdient hat. Sie haben Kenyon Martin Jr. im Team, also und Kelly Oubre Jr. natürlich und Eric Gordon. Dann haben sie Jared McCain gedraftet, den viele sehr hoch schätzen.
Der ist richtig gut.
Ja, genau. Das ist genau das, was man hört. So, ey, der ist richtig gut, Mann.
Ich
warte
extra,
nur, bis
das
es
so
losgeht.
Betont, weil viele das echt nicht wissen, dass der echt gut ist. Ja.
Ja, Jared McCain, by the way, auch voll der Influencer. Also
total.
Der hat einen YouTube-Kanal, der hat TikToks, der hat was weiß ich. TikTok kann ich mir nicht geben, aber ich habe seinen Vlog heute so ein bisschen geguckt, war ganz cool. Vor allem, der ist also voll der unscheinbare Typ, deswegen, der kann auch noch so in Philly normal in den Supermarkt gehen und keiner langweilt den. Das ist eigentlich ganz geil, könnt ihr euch mal angucken. Jared McCain und... Ja, was gibt's groß über Philly zu sagen? Sie haben einen MVP, sie haben zwei All-Stars, sie haben alles, was du brauchst. Bleib gesund und ihr fickt die Liga, ganz ehrlich.
Ich habe tatsächlich, also, ich habe die nächsten beiden Teams bei den gleichen Siegen. Das sind die Sixers und die Bucks. Ich habe beiden mehr Siege gegeben als letzte Saison, weil ich finde, die letzte Saison bei beiden war... Alles andere als optimal. Philly, hast du schon viel angesprochen. Ich glaube, man muss kein Prophet sein, um jetzt zu sagen, dass die jetzt wieder über 50 Siege holen. Denn die letzte Saison ohne Joel Embiid weiß gar nicht, 35 Spiele oder sowas war, glaube ich, Embiid dann verletzt. Da hat man sich überhaupt die Frage gestellt, ob die Sixers überhaupt in die Playoffs kommen.
Nee, aber er war doch nur 35 Spiele da, oder? War das nicht der Fall?
Genau, er war ab dem 35. Spiel, glaube ich, dann verletzt. Das, vielleicht habe ich es auch gerade falsch formuliert. Falls ja, dann sorry.
39 Spiele insgesamt hat er nur gemacht.
Genau, und dann ging es natürlich ordentlich bergab, weil, ja, Maxi alleine dann so ein Team anzuführen von heute auf morgen, die Offense, und man vergisst auch wirklich ganz, ganz oft, was viele Embiid aufgrund seiner Art und Weise nicht mögen, was ich auch absolut nachvollziehen kann, aber dass Embiid halt auch einfach ein verdammt guter Verteidiger ist. Und das merkst du dann halt einfach vorne und hinten brutal. Da fehlt dir ein 30-plus-Punkte-Scorer und hinten einfach eine unglaubliche Rim-Protection, das hat Paul George mit dazu bekommen. Ich glaube, das ist eins der ausgeglichensten und tiefsten Teams in der Liga. Die müssen es halt einfach nur beweisen und vor allen Dingen, die müssen halt gesund bleiben. Mhm. Ja, und da traue ich ihnen einfach nicht zu 100%. Würde ich ihnen da nämlich zu 100% trauen, dann hätte ich sie nämlich an die 2 gepackt mit ungefähr 56 Siegen oder sowas. Aber das finde ich einfach nicht realistisch, ist meine persönliche Meinung. Milwaukee, irgendwie auch eine Saison gewesen, die, keine Ahnung, irgendwie nicht so perfekt war. Ich glaube, Doc Rivers wurde erst letzte Saison geholt, oder? Adrian Griffin wurde entlassen und das war doch letzte Saison, oder?
Genau, das war in der Mitte der Saison, was eine Katastrophe ist, da ein Team zu übernehmen.
Genau, richtig. Weil ich jetzt gerade nochmal überlegt habe, Bucks letzte Saison war schon auch so chaotisch und ja, war genauso chaotisch. Gib auch den Milwaukee Bucks mehr Siege. Finde echt eine gute Offseason hingelegt mit DeLon Wright, mit Taurean Prince, der, auch wenn Middleton mal echt ausfallen sollte, finde ich ein ganz solider Backup sein kann auf dieser Position. wo du echt gesagt hast, hey, wenn Middleton ausfällt, dann ist schon, pff, ja, hast jetzt nicht so Bock, dass du Pat Connaughton dann irgendwie 30 plus Minuten gibt. Der hat vielleicht mal das ein oder andere gute Spiel mit dabei. Die Defense mit Damian Lillard und Malik Beasley war auch ganz, ganz, also Perimeter-Defense war halt ganz wild. Patrick Beverly war dann auch nicht der Heilsbringer. Das hat Björn ja schon vom ersten Podcast an ziemlich klar und eindeutig immer wieder gesagt, dass das nicht so sein wird. Ich glaube aber an eine bessere Saison. Ich glaube immer noch nicht zu 100% an die Team-Chemistry zwischen Giannis und Dame, auch weil es wieder Gerüchte gab, dass die beiden sich im Sommer gar nicht gehört haben. Aber da will ich jetzt auch nicht zu viel drauf geben. Deswegen glaube ich auch, dass die Milwaukee Bucks über 50 Siege holen. Ich habe beide so bei 51, 52 Siegen. Und genau, deswegen habe ich beide eigentlich gleich auf. Ja, fertig. Okay. Sorry.
Ja, nee, easy. Also erstmal, das war kein Gerücht zwischen Dame und Giannis. Die haben sich wirklich nicht gesehen. Das haben beide bestätigt. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das so schlimm ist, weil wenn ich Dame bin und gerade eine Scheidung hinter mir habe, habe ich dann Bock, bei Giannis Hochzeit rumzuspringen. Das könnte ein Faktor sein, weil Giannis hat Olympia gespielt. Giannis hat dann geheiratet. War natürlich auch ein sehr busy Sommer für ihn. Und ob du dann da als Dame, ich weiß auch nicht, wo die Hochzeit war, aber war eingeladen, I don't know. Ist ja auch egal. Ich glaube, das ist nicht so wild zwischen den beiden. Ich glaube, die respektieren sich genug, dass sie nicht das Privatleben des jeweils anderen jetzt voll für sich einnehmen, nur damit es in der Arbeit klappt. Also am Ende ist es immer noch ein Job und wir haben hier zwei der besten Spieler der Welt. Giannis ist einer der Top 3 Spieler der Welt und Dame ist einer der 15 besten Spieler vielleicht oder 20 besten Spielern.
Ist auch geil, erst waren es 10, dann waren es 15, dann waren es 20.
Man hat das immer so auf der
Dame
Zunge.
Dame war so lange ein Top-10-Spieler, ich weiß, was du meinst.
Ja, das zum einen und zum anderen, du hast ja nicht immer die aktive Liste vor dir, deswegen sagst du voll oft so, das ist ein Top-10-Talent. Das würden wir jetzt zum Beispiel auch über AD vielleicht sagen. Und dann denke ich aber nach, nee, warte mal, wir hatten gerade eine Top-10-Liste und wir hatten AD nicht dabei. Da haben wir übrigens Feedback bekommen, da haben ein paar Leute gefragt, warum wir AD nicht dabei hatten. Ich habe ihn considered, kann ich ehrlicherweise sagen. Er hat für mich aber einfach nicht über Booker oder LeBron oder Curry gehört und deswegen war für mich das Thema schnell wieder durch. Also
ich
sorry,
ihn nicht
der
dabei,
ist immer
weil
noch
er zu unserem Kriterium nicht gepasst hat, dass ich sage, dass ich mit ihm eine Championship gewinnen kann als besten Spieler eines Teams. Ja.
Ja, genau und das habe ich vor allem auch deswegen gesagt, weil er ist am Ende halt nie der beste Spieler seines Teams. Er ist halt der zweitbeste Spieler. Deswegen picke ich auch nicht Dame oder Paul George, wenn ich Embiid und Giannis halt mit in den Teams habe. Aber egal, zurück zu den Bucks. Du hast eigentlich alles gesagt mit den Neuverpflichtungen. Ich könnte nicht happier sein damit. Ich glaube, ein gesunder Giannis muss jetzt kommen. Also der hat die letzten zwei Playoffs verletzt verpasst oder nur teilweise gespielt. Das ist eine Katastrophe. Der muss jetzt mal eine Saison durchspielen und auch die Playoffs spielen. Ich glaube, er und Dame, der Fit, wird jetzt nach einer Saison da sein. Doc Rivers ist jetzt auch das ganze Jahr über da. Ich vertraue dem Ganzen in Milwaukee. Ich sage aber auch, das ist die letzte Saison für Projekt Giannis in Milwaukee. Ich glaube, wenn das enttäuschend läuft und die in den Playoffs wieder in der ersten Runde ausscheiden, dann kann ich mir echt vorstellen, dass Giannis einen Trade fordert im Sommer und auch nicht wieder zurückkommt. Und dein Middleton-Punkt fand ich auch sehr, sehr wichtig und das ist allgemein ein wichtiger Punkt. Bei den Bucks, die Wing-Defense ist eine Katastrophe. Also wer verteidigt mir Paul George, wer verteidigt mir Jason Tatum und Jaylen Brown? Wenn es da wirklich dann reingeht, dann wird's eklig für die Bucks. Also da müssen wir dann erstmal noch gucken, ob das ein Taurean Prince dann übernehmen kann, ob das ein Gary Trent übernehmen kann vielleicht. Aber wir haben keine Wings. So, wir hatten immer ein Wing-Problem zuletzt und Chris Middleton ist einfach alt und verletzungsanfällig. Aber ja, wir sind uns einig, 4 Philly, 3 die Bucks. Dann kommen wir zu
2 die
Nummer
Celtics,
zwei.
1 die Knicks. Geh mal heim.
Hast du es so? Hast du es so?
Nein, ich wollte nur ein bisschen sticheln und provozieren. Also.
Okay.
Ich glaube, da darf man schon ehrlich sein, oder? Dass die Boston Celtics immer noch mit Abstand das beste Team in der Eastern Conference sind.
Sind sie das wirklich, Max?
Sind sie das wirklich? Ja, jetzt haben wir vor dem Pod abgesprochen, dass wir jetzt so ein bisschen Cliffhanger.
Wir haben das nicht abgesprochen. Ich habe mir gerade nur gedacht, du hast bestimmt Celtics 1, Knicks 2, genau wie ich. Und dann habe ich gerade Gründe in meinem Kopf gesucht, während du geredet hast, habe ich immer überlegt, warte mal, wie könnte ich jetzt die Celtics auf die 2 packen? Mein einziger mein einziger Counter wäre, sie haben Probleme auf Big Man. Weil Porzingis ist verletzt bis Dezember oder Januar, habe ich gehört. Und Al Horford ist 39 Jahre alt. Das könnte problematisch werden, aber ich weiß nicht, ob du das in der Saison mit so einem Monster-Team wirklich merken wirst.
Nee, wirst du nicht. Das Einzige, was ich schon habe, ich habe den Celtics 5 Siege habe ich ihn abgezogen. Ich glaube nicht, dass es nochmal eine 64-Siege-Saison wird.
Ja, stört die gar nicht, weil die haben so viel gewonnen letztes Jahr.
Genau, das ist halt komplett irrelevant und das interessiert auch keinen Menschen, ob du dann 59, 62 oder 64 Siege hast. Du bist halt trotz allem einfach das beste Team in der Eastern Conference und ich glaube, dass die Celtics sogar der Champ sind, der das Potenzial mitbringt, nochmal eine bessere Saison zu spielen, weil die, glaube ich, irgendwie eine gewisse Wut im Bauch haben könnten nach diesem, wie geredet wurde über sie nach der Championship, wie Tatum behandelt wurde während Olympia, was über ihn geredet wurde, die ganze Berichterstattung. Also
Jaylen Brown
in dem Fall mal
wurde
ganz
gar nicht
cool.
gefragt.
Genau. Eigentlich wäre es ganz cool, wenn Tatum das mal an sich ranlassen würde und sagen, Alter, was labert ihr alle, Mann? Alter, jetzt in der kommenden Saison drücke ich euch mal 35 Punkte in die Fresse und 40% from Downtown und wir holen hier 68 Siege. Das wäre sehr, sehr krass. Ich glaube, das ist ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber ja, ich glaube, die Boston Celtics sind ganz klar das beste Team. In der Eastern Conference haben sich auch nochmal verstärkt und nochmal jemanden wie Lonnie Walker mit dazu geholt. Das bleibt einfach komplett lächerlich, dass also
dass
da kein anderer genau am Start war. Und dahinter habe ich dann die New York Knicks an der 2, weil ich finde, die haben nach den Boston Celtics einfach die beste Balance aus Offense und Defense. Haben sich vielleicht auch von den Celtics so ein bisschen diese Blaupause abgeguckt und haben gesagt, hey, 5 out, okay, machen wir auch, lass mal für Towns traden. haben dafür Dante DiVincenzo abgegeben, der irgendwie schon das Herz, mit das Herz war in den vergangenen Playoffs. Ja. Ich mag Dante DiVincenzo unglaublich. Center-Rotation wird sehr, sehr spannend, solange Mitchell Robinson raus ist, mit Precious Achiuwa, Hook Porty. Sims will ich eigentlich gar nicht aufziehen, weil ich mag Sims überhaupt nicht, aber ja, ich denke, die Knicks sind an der 2. Aber mal gucken, wie es funktioniert und wie auch Mikal Bridges und OG Anunoby nebeneinander funktionieren. Also, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, die rotzen alles weg. Also, wenn die Bucks und Sixers vielleicht das doch schaffen würden über den Knicks, ich würde jetzt nicht sagen, oh mein Gott, das kommt aus dem Nichts, bin ich ehrlich.
Ja, ich wollte auch sagen, dass du die Top 4 fast wahrscheinlich rotieren kannst und du wirst wahrscheinlich immer recht haben, weil du kannst es im Moment noch nicht 100% wissen mit Towns. Vom Talent her sollte New York die Nummer 2 sein. Es spricht eigentlich alles dafür. Du hast gesagt, der Mix aus Offense und Defense, sie haben jetzt mit Mikal und mit Towns nochmal mehr Shooting. OG ist das erste Mal wirklich eine gesunde Saison dabei, wobei OG wirklich auch ähnlich wie PG und Embiid Verletzungen so ein bisschen erfunden hat. Deswegen, da muss man gucken, wie viel der spielt.
Vor allem auf der 4. Ey, da verletzt du dich viel leichter, wenn du gegen solche Bullen spielst an der 4.
Exakt, das ist nämlich das Thema, weil OG wird viel die 4 spielen, weil er da auch wirklich ein sehr guter Verteidiger ist. Ich bin gespannt, wie Towns sich macht auf der 5 und auch in der Defense. Wir haben ihn gesehen in den Playoffs gegen Jokic, das sah alles cool aus. Kann er das auch gegen Embiid? Wer verteidigt Giannis? Wahrscheinlich dann auch wieder eher OG. Da bin ich mal gespannt. Ich wünsche mir aus deutscher Sicht natürlich, dass Ariel Hook-Porty ein paar Minuten bekommt hier und da. Das wäre natürlich cool. Aber ja, Big Man ist und bleibt irgendwie ein Problem, weil du weißt mit Mitchell Robinson nicht. Jericho Sims bin ich bei dir. Kannst du eigentlich nicht wirklich erwarten, dass der irgendwelche wichtigen Minuten spielt. Du hast noch Cam Payne, du hast Landry Shamet. Das sind so ein paar Roleplayer, mal gut, mal schlecht. Finde ich, hat man jetzt nichts falsch gemacht. Miles McBride hat letztes Jahr gute Tendenzen gezeigt in den Playoffs schon. Du hast halt, wer ist mein Mann hier, der jetzt bei Miami ist? Der letztes
hat
Jahr
in den Playoffs gespielt oder was?
Ja, ja, letzte Saison. Fuck, wie heißt der denn, Mann?
Alec Burks, genau.
Alec Burks ist halt weg. Der hat ja sehr krass gespielt teilweise in den Playoffs. Aber ja, machen wir es kurz. New York ist einfach unfassbar stacked in Talent. Die können so viel switchen, die haben so viel Länge. Die haben wirklich zwei der besten Wing-Verteidiger der NBA in Mikal und mit OG. Und ja, die werden rasieren. Also ganz ehrlich, die werden zerstören, sage ich.
wie heißt mein Man? Dann kommt Alec Burks. Ja, das ist manchmal so ja. geil. So mein Man, ich denke so irgendjemand, keine Ahnung, Giannis, Kobe Bryant oder so. Mein Man, Alec Burks, ey. Oh Gott.
Ja, Mann.
Gut, dass wir uns mittlerweile so gut kennen, ey. Alec Burks, ey. Ist einfach legendär. Okay, ja. Dann okay. sind wir...
Naja, wir haben die Celtics noch nicht besprochen.
Ach so, ja. Ich, für mich schon, die Celtics sind... offensives Powerhouse, Dreier-Shooting-Team, du kannst eigentlich gegen, dieses Team kann alles switchen, ne? Hat genügend Tiefe im Team, selbst ein Pritchard und Co. rastet manchmal in manchen Spielen auf, wo du so denkst, das sind vielleicht noch die Schwachstellen, die kommen dann für 10 Minuten rein und splashen dir 5 Dreier ins Gesicht und du denkst dir einfach nur so, okay, werft einfach eure 40 Dreier. Es ist einfach eine Maschine, die auseinanderbrechen muss, damit sie nicht wieder in den Osten gewinnt. Ja. Statement. Fertig. Okay.
Ja, ich würde auch sagen, die Tiefe ist unfassbar. Du hast wahrscheinlich die zwei besten überqualifiziertesten Rollenspieler, die du nur haben kannst, in Derek White und Drew Holiday. Die Big-Man-Personalie mit Porzingis ständig verletzt, Al Horford 39 und dahinter kommt halt nur Luke Kornet und Xavier Tillman. Das macht mir schon ein bisschen Sorge. Auf der anderen Seite, wir haben die Celtics auch schon oft genug gesehen, dass sie sagen, fuck it, wir spielen komplett Smallball, Tatum, geh auf die 5 und gib ihm. Das haben wir auch schon gesehen. Deswegen, ich glaube auch, die Celtics bleiben das Team to beat. Ein paar Dinge, die man vielleicht beobachten sollte. Jaylen Brown und Jason Tatum, jetzt haben sie endlich gewonnen. Jetzt hatten sie eine sehr turbulente Sommer beide. Brown, der total angepisst ist, dass er gar nicht gefragt wurde für Team USA. Statt ihm wurde dann Derek White nominiert. Da hieß es dann auch am Anfang nicht direkt so, hey, Glückwunsch an meinen Teammate, sondern erstmal so ein bisschen kryptische Tweets. Das war vielleicht nicht so geil für die Teamchemie. Tatum, ja, sehr, sehr kritisierter Champion auf jeden Fall. Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Ich sag nur, nach so vielen Jahren zusammen und jetzt hat man endlich den Erfolg eingefahren, es könnte theoretisch sein, dass da jetzt im Lockerroom so ein bisschen es anfängt zu brodeln. Aber das sind auch wirklich Reaches jetzt am Ende. Für mich bleiben die Celtics das beste Team im Osten auf jeden Fall.
Und wir müssen ja auch gar nicht so lange warten, denn das ist die Opening Night. Celtics gegen die Knicks. Also mal gucken.
Spannend. Ja.
Ja, aber ich sag euch trotz allem nochmal, erinnert euch an die letzten Jahre, die Opener waren am Anfang immer, also ganz, ganz viel Rost. Da ist noch kein wirklicher Rhythmus am Start.
ganz viel Bronny James.
Genau. Ja, also.
Nein, nur Liebe.
Die nächste Saison wird wirklich sehr, sehr spannend. Wir haben neue Konstellationen, wir haben Teams, die nochmal besser sind. Also ich freue mich. Ich bin, könnte mir vorstellen, dass wir wieder einen neuen Champ bekommen, auch wenn die Celtics natürlich der Favorit bleiben.
Ja.
Aber ansonsten alleine schon Boston, New York, Milwaukee und die Sixers da oben. Ich wünsche mir einfach mal, dass alle gesund bleiben, damit man mal so wirklich diesen Clash hat und nicht, dass wieder, ja, die Hälfte dann irgendwie verletzt ist.
Gut. Weißt du, was wir jetzt noch machen? Wir lesen jetzt beide nochmal unsere Liste vor. Dann haben wir es zum einen einmal komplett für die Hörer und zum anderen können wir dann daraus Reels machen für Insta.
Ja.
Deswegen stelle ich dir jetzt die Frage. Okay, Max, dann sag mir mal deine Top... Ah, nee, ich habe es natürlich direkt verkackt. okay, Max, dann gib mir dein Power Ranking für die Eastern Conference.
An der 15 habe ich die Washington Wizards, an der 14 habe ich die Nets, an der 13 habe ich die Charlotte Hornets, an der 12 habe ich die Bulls, sorry Bulls-Fans, an der 11 die Detroit Pistons, machen für mich einen großen Sprung in der nächsten Saison, dann an der 10 die Raptors, an der 9 die Atlanta Hawks, auch mit vielen Fragezeichen, die Miami Heat, an der 8 die Indiana Pacers, an der 7 und dann wären für mich sicher in den Playoffs die Orlando Magic, an der 6 die Cavs, an der 5 und dann die Top 4, die Sixers, die Bucks, die Knicks an der 2 und die Celtics bleiben am Thron mit der 1. Wie sieht's bei dir aus?
Yes, hier kommt mein Power Ranking für die Eastern Conference. Ich habe an der 15 die Nets, dann an der 14 die Wizards, die 13 die Raptors, an der 12 die Hawks, ist ein Hot Take, aber ich sage, es kommt zum Blow-Up. Nummer 11 die Hornets, Nummer 10 die Pistons, viel zu gut, um zu tanken. Nummer 9 die Bulls, für immer im Mittelmaß. Nummer 8 die Heat, Nummer 7 die Pacers und dann die Locks für die Playoffs sind an der 6 die Magic, an der 5 die Cavs, an der 4 Philly, an der 3 die Bucks, an der 2 die Knicks und an der Nummer 1 die Celtics.
Das wäre übrigens eigentlich so ein lustiger Moment, um einen kompletten Prank zu machen, weil wir beide haben jetzt 1,5 Stunden darüber geredet und in dem Moment drehst du dein komplettes Ranking um und der andere denkt sich, hä, was laberst du, wenn du plötzlich sagst, ja, also an der 7 habe ich die Detroit Pistons, an der 6 habe ich die Milwaukee Bucks und dann so, hä? What?
Ja, oder so für Leute, die den Podcast-Titel lesen und dann nur noch vorne skippen, weil die wissen, wir droppen nochmal die Liste und da dann einfach so eine Scheißliste sagen. Leute, nächstes Jahr die Wizards an der 4, glaubt mir.
Ja, genau, richtig. Also Washington Wizards werden übrigens Top 3 gehen, auf jeden Fall.
Safe. Top 3 Tanking-Teams vielleicht.
Ja, das auf jeden Fall. Ja, okay. Tanking wird auf jeden Fall auch in der Western Conference sicherlich ein Thema sein. Damit beschäftigen wir uns dann in der nächsten Woche. Auch das wird super interessant und spannend, vielleicht sogar noch mal enger als das, was wir heute diskutiert haben.
Definitiv.
Genau, ich würde sagen, auch da schauen wir wieder so ein bisschen drauf, wer welchen Pick hat. Eins habe ich ja schon auch ein bisschen gespoilert mit den Clippers und OKC. Die anderen können wir uns dann nochmal gemeinsam anschauen, ob es da vielleicht auch irgendwas Relevantes gibt. Ansonsten für heute sind wir durch, oder?
Ich sag dir, wenn die Thunder wirklich Cooper Flagg kriegen durch diesen Clippers-Pick, dann raste ich aus. Das kann dann nicht mehr sein, ey. Wie überproportioniert will denn OKC noch werden? Die haben jedes junge Top-Talent überhaupt nur.
Es wäre absolut verrückt. Es wäre vielleicht die einzige Möglichkeit, um wieder eine Dynasty in der NBA zu bekommen, wenn sich dann alle entwickeln.
Und Sam du alle zahlen kannst.
Ja, Sam Presti hat halt auch die Verträge von Isaiah Joe und so weiter halt auch alle so gut gestaffelt und auch einen Hartenstein so einen Vertrag gegeben. Das ist alles so, man denkt immer alles so, ja, der macht das einfach, aber der hat einfach so eine klare Struktur. Da steht die Extension von dem und dem an, von Jalen Williams, dann endet der Vertrag da und da. Ich habe wieder so 10 bis 12 Millionen kleine Verträge über 4 Jahre, das sind dann 48 Millionen. Die kann man super weiter traden. Also Sam Presti ist wirklich ein Mastermind. Aber am Ende muss man halt auch mal den Ring gewinnen dann irgendwann, gell? Das ist halt die große Challenge. Ja. Aber
die
ich
haben
denke,
Zeit.
Das wird früher oder später kommen. Also da bin ich mir sicher. Vielleicht noch nicht in diesem Jahr, aber in den nächsten 2-3 Jahren würde es mich schon wundern, wenn wir OKC nicht mal in den NBA Finals sehen werden. Genau. Ey, ich bin mega happy. Meine Stimme hat standgehalten. Der Podcast hat mir super Spaß gemacht. Das ist eigentlich das Wichtigste. Vor allen Dingen für euch, dass die nächsten Wochen, dass der Pod auch weiterhin kommen kann. Wenn du nichts mehr hast, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute, oder?
Yes. Sind wir raus für heute. Danke fürs Zuhören, Leute. Danke für den ganzen Support.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.